Wir haben den 28. Juni. Wir haben Punkt 10 Uhr, genau wie wir es uns vorgenommen haben. Schön zur vollen Stunde, wenn der Kuckuck aus der Kuckucksuhr kommt, haben wir jetzt genau eine Stunde Zeit, um aufzunehmen, weil er dann wieder kuckuckt und wir dann Störgeräusche haben. Wo kommen diese Gedanken her? Keine Ahnung. Schön, dich zu sehen. Willkommen im Podcast Will mal quatschen.
Aber was Wichtigste hast du vergessen, wir haben Sonntag, den 28.06. Es ist gerade, hast du das gesagt?
Ich habe nicht Sonntag gesagt, alles andere habe ich gesagt.
Ja, das Wetter ist auch scheiße, um das
Das Wetter ist, wird glaube ich, gerade mies, es zieht sich gerade zu, ne?
Ja, voll. Es ist dunkel, es ist trist, es ist windig. Wobei, der Wind ist echt geil, ich liebe diesen Wind gerade. Es gibt nichts Schöneres als Wind.
Wind, Wind, das himmlische Kind, sagt man doch auch so schön.
Ja.
Keine Ahnung. Bestimmt.
Ich muss an Avatar denken.
Ich an Genesis, Buch 1, Mose. Ey, keine Ahnung. Ich habe mit den Leichtathleten ein bisschen Quizduell gespielt in letzter Zeit. Und da gibt es immer diese Kategorie Glaube und Religion. Und dadurch lerne ich sehr viel, wie man hört.
Ja. Voll. Du zitierst hier die Bibel wie kein anderer.
Wie Martin Luther King.
Mach doch so einen Kurs Bibelkunde online. Kauf meinen Kurs.
Mit so Heilsteinen und so dann aber auch.
Warte,
Jesus verwandelte Wasser. Schon?
Was? Was denn? Sagst du, das ist das übelste Business. Wenn du was jetzt quasi Online-Kurse im Bereich Bibelkunde anbietest, so pro Kurs $300. Kauf meinen Kurs. Ich erkläre dir da das Kapitel XYZ.
Aber machen das nicht so voll viele Online-Prediger wahrscheinlich schon? Witziger kleiner Side-Fact bei Reddit gestern war so ein Video, wo jemand so ein Online-Preacher, der irgendwas gepreacht hat, so von draußen jetzt. Und es war so witzig, er hat irgendwie was über Liebe gepredigt, so, ne? Liebe ist groß, Gott schenkt uns seine Liebe, was auch immer. Ja. Und im Hintergrund waren so zwei Hunde und als er das gesagt hat, hat der eine einfach angefangen, den anderen zu rammeln. Und das kriegt er so mit und musste so lachen. Das war so witzig, weil der Typ auf einmal so, das passiert gerade nicht wirklich. Es ist ein Zeichen Gottes, so ungefähr. Das war sehr, sehr witzig.
Er hat aber auch mit Humor genommen dann.
Ja, ja, voll. Das war einfach
versucht, total witziger kleiner Aspekt. So verdecken im Hintergrund, so, nein, das habt ihr nicht gesehen. Und
sie sehen hier nichts. Nee, das war einfach nur irgendwie witzig, sympathisch, lustig.
Okay, das klingt mal gut. Ich finde dieses Phänomen finde ich faszinierend, aber das ist, könnte ich mich, glaube ich, stundenlang drüber aufregen und.
Rammelnde Hunde?
Genau.
Nee, welches Phänomen meinst du jetzt?
Ich nee, dieser TV-Preacher in USA, die so ganze Footballstadien füllen und sagen, ja, hier, ich heile wen auch immer, komm zu mir, was hast du, Krebs, AIDS, kein Problem, wir haben dann und dann, bumm, bist du geheilt, ja?
Ja, ich glaube, in dem Fall war es tatsächlich nur ein ganz normaler Typ, also ein ganz normaler Priester, der einfach quasi, sage ich mal, anstatt jetzt normal zu predigen, eine Zoom-Predigt gehalten hat. Also es wirkt jetzt auf den ersten nur so ein 30-Sekunden-Clip.
Ja, aber was geht nicht über Zoom? Alles geht über Zoom.
Alles. Ich habe jetzt nur irgendwie letztens auch noch mal irgendwelche kritischen Artikel wieder gelesen und dachte mir so, ach, interessiert eh keinen mehr.
Was denn, Datenschutz und so kam?
Hey, nee, ich glaube nicht mal, keine Ahnung, was es war. Oh, TikTok wurde heute, jetzt die letzten Tage auch noch mal mehr zerrissen, habe ich nur gesehen, ne?
Ja.
So, irgendwie gibt's so einen Typ, der gesagt hat, hier, ich habe irgendwie Reverse-Hacking, was auch immer das bedeutet, mit TikTok gemacht. Also ich habe keine Ahnung, ich habe mir so vorgestellt, hätte der sich quasi die Grundbausteine so ein bisschen angeguckt oder so? Ich weiß es nicht genau. Und weiß ich nicht, irgendwie steht überall, dass TikTok das Schlimmste ist, was es gibt. Keine Ahnung, was es jetzt schlimmer macht als WhatsApp und Co. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur mir so ein bisschen eingelesen, also überflogen und dachte mir so, interessant.
Ich hab nur gelesen, dass TikTok, wenn du, also du hast hier eine Zwischenablage, wenn du Copy und dann Paste machst, legst du es ja in diesen Zwischenspeicher rein, kurz auf deinem Handy oder so.
Die gute alte CPU.
Ich habe nur kurz gelesen, dass TikTok angeblich, wenn du was im Zwischenspeicher hast, das halt ausliest. Quasi, ohne dass du es merkst.
Ah.
Weil bei dem neuen iOS-Betriebssystem ist es wohl so, dass du quasi benachrichtigt wirst, wenn jemand halt auf den Zwischenspeicher zugreifen will. Mhm. Ähnlich wie wenn jetzt deine Kamera genutzt wird von der App, wird das ja auch da irgendwie entsprechend markiert und so weiter.
Mhm. Red Light, Green Light.
Genau. Und ja, da hat man wohl TikTok erwischt, dass es das mit rausliest.
Jetzt haut man ihn auf die Finger und sie sagen, wir machen das nicht mehr, machen es trotzdem noch und dann ist es wieder egal morgen.
Genau. Und man hat jetzt also, ja auch eine Alternative, nämlich Instagram wieder.
Weil, was ist da passiert, Willi?
Was?
Du hast ich finde, du hast einen sehr guten, es war auf deinem privaten Profil, glaube ich, ne? Einen sehr pointierten, bissigen Spruch gemacht. Wie Jan Böhmermann das machen hätte können.
Jan Wiedergold oder Willi Böhmermann.
Was hast du denn getweetet bei Instagram?
Ich habe getweetet einen Artikel. Nee. Ach, das war nur ein Joke. Ich habe das, glaube ich, irgendwo geklaut.
Ich dachte, das kam von dir, weil ich dachte so, du hast dich kurz hingesetzt, ja. Hast du mal recherchiert, wer der PO von Instagram ist. So, und
ach so, nee, das kam schon aus dem Gedächtnis. Also, was habe ich geschrieben? Also Instagram hat Reel eingeführt. Reels, irgendwas. Also, es ist wie TikTok 1:1. Genau, Copy und Paste, einfach genau die gleiche Funktionalität gibt's jetzt auch. Du kannst Musik dahinterlegen, kannst du Videos kurz bearbeiten und dann hast du so einen unendlichen Loop an einfach Videos wie bei TikTok. Ja. Und früher hat man ja immer gesagt, so aus Spaß, oh, Snapchat ist eigentlich der Produktchef von Instagram. Weil alles, was Snapchat gemacht hat mit Stories und so weiter, wurde irgendwann mal bei Instagram, WhatsApp und so einfach geklaut und einfach dort reingefügt. Und jetzt wurde dieser Chef von Snapchat damals, also immer noch Chef, quasi abgelöst durch TikTok als Gesamtplattform, weil jetzt gibt TikTok den Takt vor.
Aha.
Und Instagram klaut sich jetzt alle Features von TikTok zurecht. So. Wo ich mir denke, das ist schon irgendwie smart, aber auch einfach skrupellos, weil die sich einfach wirklich, wenn man sich das anschaut, man könnte meinen, man ist auf TikTok. Also man spürt kaum Unterschied. Und da habe ich
das halt, glaube ich, auch die Leute damit darüber gekommen. Ich glaube, Leute, die halt quasi TikTok genutzt haben, cross-posten oder wie auch immer, machen das jetzt einfach auch bei Instagram, weil ich habe so gemerkt, im Feed dachte ich mir so, ja, das sieht jetzt TikTokig aus, so ein bisschen, ne? Dass man dann auf einmal ja Leute da sieht, die man eigentlich sonst bei TikTok hätte sehen können.
Ja, diese, ich glaube, ganz prominent sind die Zwillinge da, hier Lena, Lisa oder wie die heißen.
Ja, und noch so andere Zwillinge. Auf einmal sind da ganz viele Zwillinge.
Das sind diese Lochis, glaube ich. Oder wie
heißt die? Auch so Mädels, auch so blonde Mädels, irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall so, keine Ahnung. So typisch, also ich habe das Gefühl, so, das ist so TikTok-Prototyp oder Instagram-Real-Prototyp. So, hab halt einen Zwillingsbruder, Schwester und dann macht Videos zusammen.
Ich glaube, das, was bei denen abging in den letzten Wochen, war, du sitzt da so, machst du deine ganz normalen Instagram-Sachen, TikTok, was auch immer. Und ruft dich auf einmal TikTok an. Hey, könntest du nicht ein bisschen Exclusive-Content für uns machen? Wir wollen so ein bisschen unsere Plattform promoten. Kriegst du 10.000 Euro, machst du 3 Fotos oder 3 Videos. Ja, okay. Ja. Ist das Ding exklusiv? Nee, Hauptsache du machst. Okay. 3 Wochen später. Hi, Instagram hier. Wir haben jetzt TikTok geklaut, Funktionalität geklaut. Kannst du für uns auch noch ein paar Sachen machen? Kriegst du auch noch mal 10.000 Euro. Ja, okay. Danke, mache ich. Chuck. Und hast von beiden Plattformen einfach kassiert und denkst du so, ja.
Und genau das haben nämlich auch Ninja und Shroud mit Mixer gemacht. Oh, ist das eine starke Überleitung, Willi.
Verdammt, aber ist Mixer jetzt nicht, wird nicht Mixer nicht eingestellt?
Genau, das ist nämlich genau das Ding. Mixer, die große Streaming-Hoffnung von Microsoft, der Streaming-Dienst, die vor einem Jahr oder so, glaube ich, dann so angefangen haben, so Leute mit Exklusivverträgen quasi von Twitch wegzukaufen. Und ich glaube, Ninja hat irgendwie 30 Millionen bekommen und Shroud irgendwie 10 Millionen oder so.
Ninja ist der mit den bunten Haaren, ne?
Genau, der quasi durch Fortnite groß wurde und der größte Fortnite-Streamer damals. Und man hat halt dann so gesagt, naja, und wenn die dann auch nur irgendwie, keine Ahnung, einen Bruchteil ihrer Leute mit auf Mixer bringen, ist quasi Mixer schon explodiert, gefühlt so. Aber das hat nicht so ganz funktioniert, weil die Leute dann doch gemerkt haben, dass es relativ plattformabhängig ist, wo du deine Streams guckst. Und die sind bei Mixer jetzt nicht, also man hat gemerkt, es läuft nicht mehr ganz so gut. Die Leute waren immer, also es ist für die scheißegal, die sind steinreich jetzt schon und das ist wurscht. So, aber Mixer hat gemerkt, scheiße, wir kriegen nicht die Leute, wir kriegen nicht die Zuschauer, die random Zuschauer, die wir brauchen und so. Und deswegen müssen sie jetzt ihren Dienst einstellen. Und Shroud und Ninja, ich weiß nicht genau, ich habe
Shroud auch so ein Fortnite.
Ja, nee, Shroud ist so ein bisschen eher so erwachsenerer Content-Streamer, also keine Ahnung, eher so Games, andere Shooter. Ja, ja, genau, ist alles so, aber jetzt irgendwie eher Call of Duty und so, nicht so Fortnite-Kram. Also das sind so quasi beide Zielgruppen. Ninja hast du quasi so ein bisschen die Kids reingeholt und mit Shroud holst du eher so, keine Ahnung, uns beide würdest du jetzt damit so ein bisschen reinholen, so, ne? Unser Alter Alten. Gefühlt eher, würde ich jetzt sagen, die alten Männer. Jetzt will ich nicht die Zahlen komplett kaputt, also ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber entweder ist es so, dass die damals als Exklusivdeal 10 Millionen und 30 Millionen bekommen haben oder jetzt als Abfindung. Und ich glaube, Abfindung macht nicht so viel Sinn, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, ich habe sowas gelesen. Ist auch scheißegal. Grundsätzlich kann man sagen, die haben jetzt ein Jahr exklusiv auf Mixer gestreamt, haben dafür 10/30 Millionen Dollar bekommen. Ja. Und jetzt wird ihnen gesagt, und jetzt wurde quasi gesagt, hey, zieht doch mit auf Facebook. Weil jetzt quasi dieses Microsoft-Mixer und Gaming-Kram jetzt mit Facebook-Gaming verschmilzt und die jetzt irgendwie so über Facebook-Streaming-Kram machen wollen. Aber dadurch haben die quasi eine Option, aus diesem Vertrag rauszukommen, weil die haben halt dann unterschrieben, wir streamen jetzt, keine Ahnung, 5 Jahre, 4 Jahre oder so, nur noch exklusiv auf Mixer. Aber wenn es Mixer nicht mehr gibt, sind sie halt frei. Das heißt, sie haben jetzt 30 Millionen bekommen für ein Jahr und jetzt sagen die wieder, hey, ich bin wieder zurück bei Twitch. Schön, dass es da ist. Und werden da jetzt den Mega-Boom haben, weil alle wieder sich freuen, dass sie zurück sind. Die werden mehr Zuschauer haben denn je. Es wird krasse Events geben, bla bla bla. Das heißt, sie haben jetzt auch einfach quasi da viel Geld kassiert von der einen Plattform, die ist leider pleite gegangen, jetzt profitieren sie wieder von der anderen Plattform und so. Ich glaube, aus Creator-Sicht ist es ein ganz schön krasser Deal gewesen, womit hätte keiner rechnen, wo keiner hätte mit rechnen können.
Ja. Das ist faszinierend, wie oft das schon versucht wurde, zu sagen, wir machen ein neues soziales Netzwerk oder wir machen eine Plattform, die halt davon profitiert, dass möglichst viele Leute an etwas partizipieren und ziehen uns da irgendwelche krassen Leute rein und hoffen, dass die den Rest mitnehmen. Das funktioniert irgendwie, glaube ich, nur in den seltensten Fällen und geht halt viel häufiger eben nicht auf, als es das tut. Ich meine, es gab damals noch es gab irgendein soziales Netzwerk, wie hieß das denn? Wo es auch hieß, ja komm, wir holen die größten Influencer rein und dann sind wir GG, well played. Was meinst du? Ich sogar hier auch Musikstreaming hat's auch probiert mit Tidal. Jay-Z, die ganze Gang hier, Rihanna, Kanye West, Beyoncé, alle nur noch Tidal exclusive. Wir machen das Ding groß, weil die wollen unbedingt das neue Kanye-Album hören. Ja, Exklusivität hat auch irgendwie ein Jahr gehalten, dann war es auch vorbei. Ich bin gespannt, was zum Beispiel mit dem Joe Rogan-Podcast passiert. Der hat ja auch jetzt mit Spotify Lizenzdeal gemacht. Da fand ich spannend, ich weiß, das ist schon ein bisschen nerdy jetzt, das Thema, aber da fand ich spannend, es gibt ja verschiedene Arten, wie du so einen Deal gestalten kannst. Von jemand kauft das Eigentum an deinem Content und sagt, das ist jetzt meins, ich entscheide, was damit passiert. Du kannst aber auch lizenzieren, das heißt, du bleibst Eigentümer, du gibst ihm aber die Nutzungsrechte quasi dafür. Und ich glaube, bei dem Spotify-Deal mit Joe Rogan war es ganz cool, so hat er es mal, glaube ich, in einem Podcast erzählt, dass er gesagt hat, Spotify darf quasi mein Content exklusiv nutzen. Aber es ist trotzdem mein Content. Das heißt, wenn diese Nutzungsperiode vorbei ist nach 5 Jahren, was auch immer, dann ist es immer noch mein Werk und ich kann damit machen, was ich will.
Ansonsten wäre es quasi Spotify-Exclusive-Content, also Spotify-Content und nicht mehr Joe Rogan-Content.
Es ist quasi Joe Rogan, Spotify-Exclusive. Auch sein Content ist exclusive für eine bestimmte Zeit. Aber es ist trotzdem sein Content. Aber er kann damit theoretisch machen, was er will. Er kann es sich privat anhören, angucken. Er kann das irgendwann mal später, vielleicht würde er auch anders posten, wenn die Zeit vorbei ist. Aber es ist nicht, dass Spotify sagt, alles, was er produziert, gehört uns. Ja. Das ist unser Eigentum. Und das fand ich mal spannend, dass es da so Varianten auch gibt. Kann ja auch für, weiß ich nicht, kann ja dann zum Beispiel verhindern, dass du Cross-Posts dann machst. Weil auf einmal, wenn du zum Beispiel sagst, ich mache einen Exklusivdeal mit TikTok und TikTok gehört dann letztendlich dieses Video, und die Eigentümer davon, dann darf ich damit ja nicht einfach irgendwie was machen später. Ich darf es ja nicht einfach irgendwie bei Instagram posten. Richtig. Während in der Lizenzvariante ist es immer noch meins und ich kann nach der Lizenzzeit, nach dieser Exclusive-Zeit, kann ich ja machen, was ich will, im Zweifel. Ja. Wobei, da gibt es wahrscheinlich auch Klauseln, die das nochmal steuern, aber sich darüber mal Gedanken zu machen, ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, wenn man so viel macht.
Ich glaube, 100 Millionen hat er bekommen, ne, für den Exclusive-Deal. Ja. Das ist halt echt krass, ne, für Wörter.
Ja, wobei,
ne?
Ich habe mal, also es hat so ein Typ sich mal die Mühe gemacht, das ausgerechnet, geguckt, wie viele Zuhörer hat er bei YouTube, wie viel Zuhörer hat er bei seinem Podcast, wie viel Werbung schaltet der, da hat er ein paar Annahmen getroffen, wie viel er pro Werbung dann so bekommt oder pro Klick und bla bla bla. Man meint, also es gibt gar nicht so den Unterschied quasi. Er hätte auch selbst in dieser Zeit quasi, wie lange der Deal halt läuft, hätte er genauso viel verdienen können, wenn nicht sogar mehr potenziell, wenn er es auf eigene Faust gemacht hätte. Ich glaube, da war es eher spannend, so sinngemäß, du kriegst halt relativ schnell einfach ganz viel Geld. Und dann musst du dich halt sich drum kümmern.
Und Safe-Geld halt so, ne? Genau. Angenommen, irgendwie, keine Ahnung, er verliert seine Stimme, ist es halt wahrscheinlich egal. Wahrscheinlich hat er trotzdem, also ich kann, gut, das ist vielleicht ein bisschen komisch, aber angenommen, die Qualität sinkt und er kriegt nicht mehr die Zuschauer, ist es halt egal, weil daran ist es wahrscheinlich nicht gekoppelt. Vielleicht gibt es da auch Klauseln, die sagen, solange der Podcast über 100 Klicks kriegt, also keine Ahnung, aber ja, das. Aber
irgendwann versicherst du deine Stimme ja auch wahrscheinlich.
Vielleicht.
Oder auch aber, nicht, weil du denkst so, ich habe genug Geld, scheiß drauf, ja.
Ja, aber krass fand ich halt wirklich, wofür, also, das ist gar nicht abwertend gemeint, aber wofür da wie viel Geld ausgegeben wird, ne? Weil es ist im Prinzip ja Entertainment-Content so, ne? Also, klar, wenn Leute ins Kino gehen, geben die in der Masse quasi auch ganz viel Geld dafür aus und mit Filmen lassen sich, und mit so Entertainment-Content lässt sich viel Geld verdienen. Aber so, ich weiß nicht, das führt einem nochmal so vor Augen, dass es da sehr viel Geld zu verdienen gibt und einen großen Need an Entertainment oder an, wie man das nennen möchte, an Ablenkungsmedien gibt, wo man so denken könnte, naja, gerade in so einer Corona-Zeit oder auch so ein bisschen davor, dass da eher das Geld halt eben fehlt. Aber ich glaube, da gibt es ganz viel Geld, das halt darauf wartet, an die richtigen Leute zu gehen, wenn die coole Ideen haben oder um sich vielleicht auch Exklusivrechte zu sichern.
Ich meine, das ist sehr brutal. Die Möglichkeiten, wie du dich ablenken kannst, hat sich ja vervielfältigt. Wenn du mal so zurückblickst, vor 60 Jahren hast du die Chance, die Wahl zwischen, du liest irgendwie eine Zeitung, guckst die drei Sender im Fernsehen, die es damals gab, oder du hörst die drei Radiosender, die es damals gab. So.
Oder verprügelst deine Geschwister mit einem Stock oder so.
Genau,
was aber das ist ja kein Medium. Das
Lustigste war. Ja, aber das war so die, wie lenke ich mich ab oder wie höre ich irgendwelche oder wie gucke ich irgendwelche Inhalte an. Heute spielst du Fortnite, guckst Netflix, hörst dir Podcast an, guckst ein
YouTube-Video. Alles parallel.
Amazon sogar, Prime, ne? Guckst du den ganzen Tag TikTok. Also, wie du deine Zeit irgendwie dann nutzt, das ist einfach so krass gesplittet. Aber die Mechanik ist immer noch die gleiche. Leute verbringen Zeit irgendwo und widmen dem halt entsprechend die Aufmerksamkeit. Und du kannst diese Aufmerksamkeit nutzen und sagen, kauf die neue Zahnbürste von Oral-B. Kauf die Kaugummis von, weiß ich nicht was. Mach dies, kauf jedes.
Ja, ich habe gerade, voll witzig, vor jedem YouTube-Video habe ich gerade, also nur heute, habe ich gemerkt, ich habe mir so drei Videos angeguckt und davor war so eine Werbung, so eine typisch amerikanische Video, so früher, dieses Restform-Luftbett oder der, wie hieß diese, oder, keine Ahnung was,
wo die diese mit dem komischen Schneidebrettchen oder
was. Ja, ja, genau. Und jetzt gab es irgendwie den Happy Slasher oder so, keine Ahnung, das war so ein Ding, so eine Küchenmaschine, die sitzt so irgendwo drauf, haust oben auf den Knopf drauf und der zerstückelt halt, was da drunter ist. So, also so eine Gemüseschneidemaschine irgendwie. Und das war aber so richtig geil, keine Ahnung, ist das 90er? Ja, so 90er Jahre Trash, so amerikanisch so. Das war so
witzig. So hier dieses TV-Shopping.
Ja, voll.
So Leute, so super sympathische Leute, da stehen und sagen, ja, hier, Verkauf
und bla. Und so richtig, richtig amerikanisch, so, wo ich dachte, hä, das wird von einem deutschen YouTube-Video einfach so abgespielt und das ist irgendwie so, passt so gar nicht da rein, weil es ja eigentlich sonst immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, keine Ahnung, du guckst jetzt sage ich mal wie so ein STRG-F-Video über, dass Frauen schlechter bezahlt werden und dann kommt davor meistens eine Werbung, die irgendwie Geld related ist oder so. Und das war halt so völlig losgelöst die ganze Zeit. Ich dachte so, wo kommt diese Werbung auf einmal her? Aber das ist halt das Spannende, glaube ich, worauf ich damit hinaus wollte, dass Werbegelder und Entertainment-Gelder in einer gewissen Form mittlerweile, glaube ich, enger verwoben sind als vielleicht früher, weil dieses ganze Influencertum, das ist ja im Prinzip, du kaufst dir ja zum Beispiel, also jetzt, das klingt immer so wie Sklavenhandel, aber du kaufst dir Menschen, du kaufst dir jetzt Exklusivrechte an Ninja, Shroud, Joe Rogan, Jan Böhmermann, Olli Schulz, die ja auch Spotify exclusive sind und so. Nee, Quatsch, die sind gar nicht exclusive, oder? Doch, mittlerweile sind sie exklusiv, ja, doch. Und damit kaufst du dir quasi Leute, du kaufst dir quasi Entertainment, aber du kaufst dir auch gleichzeitig ja den Marktwert dieser Leute in einer gewissen Form. Ist ja wie so Fußballspieler, dass du halt dann Leute kaufst, die halt, keine Ahnung, wie Ronaldo, dann kaufst du jetzt nicht mehr gerade die krassen Fußballskills, also die kaufst du auch, aber du kaufst halt auch die Marke Ronaldo. Und das ist so für mich, glaube ich, zumindest kann ich mir das vorstellen, dass das immer mehr so zusammenwächst, so dass du dadurch zwei Geldtöpfe hast, die sehr groß sind, die gemeinsam halt noch größer werden, die aber in die gleichen Personen gesteckt werden. Nicht mehr gesplittet, sondern in eine Person. Weil wenn Jan Böhmermann zum Beispiel irgendeinen Deal mit irgendwas hat, dann kaufst du, wenn du die Exklusivrechte an Jan Böhmermann kaufst, kaufst du dir ja auch quasi sein Gesicht der Marke, bla bla bla, angenommen so, ne? Und das heißt, das wird viel mehr verwoben. Und ich glaube, deswegen kann ich mir vorstellen, dass es da immer größere und immer verrücktere Summen eben reingehen, weil immer bewusster wird, wie groß und wie wichtig diese Reichweite ist. Das ist halt, dass die neue Art der Werbung ist und nicht die Fernsehwerbung zwischen Joko und Klaas und gegen die Welt auf ProSieben. Das, die Werbung interessiert keinen mehr, sondern es interessiert die Leute, diese durch schon, dadurch, dass du irgendeinem Influencer folgst, ist ja schon mal klar, irgendwas verbinde ich mit dieser Person. Und irgendwie teilen wir Interessen oder keine Ahnung, wie finde ich die Person gut. Und wenn die auch noch Werbung macht, das könnte ja gar nicht besser sein. Das ist ja dann viel persönlicher als jetzt wenn bei ProSieben, wo man auch sagen könnte, naja, bestimmte Leute gucken halt diesen Sender, deswegen passt auch die und die Werbung dazu. Aber es ist ja nochmal ein ganz anderes Level, wenn du halt dieses Influencer-Werbungsding hast.
Ich glaube, was den Preis auch noch treibt und was die Summe auch noch größer macht, ist, wenn du dir überlegst, früher musstest du nur einen TV-Werbespot dir kaufen, hast du wie halb Deutschland erreicht, weil alle zu dieser bestimmten Uhrzeit das geguckt haben. Jetzt, um an die Leute überhaupt noch dran zu kommen, überhaupt noch irgendwie denen zu sagen, hier, kauf das oder kauf jenes, du musst ja, also, wie kommst du überhaupt noch an die Leute ran? Also, wo sind die, was tun die, auf welcher Plattform sind sie? Also, ich glaube, da durchzukommen, durchzudringen bei diesem ganzen Grundrauschen, was so existiert, ich glaube, das wird potenziell eher schwieriger, die Leute überhaupt noch zu erreichen. Da gibt's auch diese blöden Adblocker und so einen Scheiß. Also, ich glaube, das treibt dann im Zweifel den Preis, weil früher hast du irgendwie, keine Ahnung, 1 Euro gezahlt, um 3 Sekunden einer Person, die Aufmerksamkeit von einer Person für 3 Sekunden zu haben. Heute muss ich fragen, wo hängt die Person überhaupt noch ab? Wie kriege ich die überhaupt erreicht? Und im Zweifel musst du halt ein paar Euro mehr zahlen. Das können wir halt irgendwie vorstellen, dass das im Zweifel nochmal ein bisschen höher geht, weil es nicht mehr so leicht wird.
Ja, und ich glaube, gerade durch diese Multimedialität, ne, also so nach dem Motto, du hast irgendwie 18 Plattformen, wo Leute jetzt irgendwas mit konsumieren können, ist es halt nochmal einfacher, einzelnen Leuten Geld in den Hintern zu schieben, weil die auf diesen Plattformen eben vertreten sind, die alle eh bedienen und die dann die Zielgruppe aber wahrscheinlich auf den Plattformen ziemlich die ähnliche ist. Das heißt, es ist viel einfacher, menschengesteuert die Werbung zu schalten, anstatt plattformgesteuert. Wenn du sagst, naja, ich will jetzt auf YouTube einfach irgendeine Werbung ausstrahlen, verpufft das Geld wahrscheinlich. Aber wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, ich will den und den Menschen, ob er jetzt auf TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook, YouTube, Twitch, keine Ahnung was, streamt, will ich diesen Menschen irgendwie supporten, indem ich ihm, keine Ahnung, den neuesten Xbox-Controller zuschicke oder so, und der hat den nicht in jedem Video in der Hand, ist es ja viel, viel, hat viel mehr Impact, als jetzt irgendeine Plattform anzusteuern, wie halt der Fernsehsender das machen würde zum Beispiel.
Ja, ich glaube auch, das Thema Influencer-Marketing ist halt super spannend, weil ich glaube, wie du sagst, wenn du einen Menschen da hast und du irgendwie die Beziehung zu dieser Person aufbaust und die Person sagt dir dann, kauf dies oder kauf jenes, das ist ein geiles Produkt und das ist irgendwie authentisch. Ich glaube, das hat echt mehr Effekt als irgendeine random Werbung, wo irgendwelche unbekannten Menschen dir sagen, ah, guck mal, dieser Mixer ist voll geil. Und ja. Aber irgendwie trotzdem, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, hätte ich Bock, mich damit zu beschäftigen und Influencer-Marketing irgendwie so als meine Passion irgendwie zu leben und da irgendwie, also das kannst du ja echt ein geiles Business draus bauen, ne? Dass du quasi solche Leute, also dir da auch so Zahlen berechnest und da Leute zusammenbringst und was weiß ich tust und Leute coacht und was weiß ich denn. Aber hätte ich da Bock drauf? Irgendwie finde ich die Werbebranche an sich nicht so spannend.
Ich hätte da gar keinen Bock drauf. Ich finde das irgendwie ganz merkwürdiger Druck und ganz komisch und du bist so abhängig von so Deals und keine Ahnung was, es wäre nicht so mein Leben, aber
Also ich mag den kreativen Teil in der Werbebranche.
Das kann ich verstehen, ja.
Und ich mag auch den psychologischen Aspekt in der Werbebranche. Aber diese, ich sag mal, diese Deal-Mechanik finde ich auch so Also hätte ich keine Lust, mich mit zu beschäftigen. Es ist super spannend und es ist auch, glaube ich, du kannst da richtig gut drin sein, weil es halt einfach kein super triviales Thema ist, weil du ja mittlerweile so viele Daten auch hast über so viele Menschen, so viele Transaktionen, so viele Plattformen. Ich glaube, wenn du da jemanden hast, der Ahnung hat, wie man guten Content macht, wenn du jemanden hast, der irgendwie richtig gut da drin ist, so große Datenmengen auszuwerten, und du hast eine sympathische Verkaufsperson, wenn du da so Dreiergespann aufsetzt, kannst du, glaube ich, eine richtig geile Firma draus machen, die auch einfach in diesem Feld richtig gut agieren kann. Aber irgendwie kriegt mich das nicht so. Weiß ich nicht.
Ja.
Vielleicht schon. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Also das finde ich so spannend an der Welt. Es entwickelt sich so schnell sowas weiter. Es gibt neue Plattformen, es entstehen plötzlich neue Vermarktungsmethoden. Und wenn du da Bock hast, kannst du ja quasi im Marketingbereich jeden Tag was Neues erleben. Also es ist nicht mehr so wie früher. Ja, wir machen immer dieses eine Blatt in der Rundschau, in der Trostdorfer Rundschau, da drucken wir unser Logo drauf und damit unsere Marketingaktivität vorbei.
Ja, ich glaube, mein Problem wäre, dass ich auch zu produktkritisch irgendwie bin, weil ich würde jetzt, also es gibt irgendwie wenig Dinge, die ich so uneingeschränkt empfehlen würde. Und weil ich einfach mich selbst nicht so, wie soll ich sagen, meine Meinung nicht als so wichtig und fundiert und keine Ahnung was ansehe, dass ich sage, ja, ich kann, weiß ich, selbst mit unserem Mikrofon denke ich mir so, ja, das ist irgendwie das Beste, was wir uns jetzt vorstellen können und was wir uns so nach unserer Recherche dazugekommen ist. Aber wenn ich jetzt, wenn mich jetzt jemand fragen würde, hey, wie ich das Mikrofon empfehle, würde ich das halt vielleicht ihm empfehlen, aber mit dem Hinweis, naja, nach unserer Billo-Recherche kam das halt raus, aber es gibt bestimmt noch andere gute, keine Ahnung. Und ich glaube, dadurch könnte ich wahrscheinlich kaum Produkte bewerben, weil ich mir denken würde, ja, aber es ist doch irgendwie nicht so geil, warum jetzt das? Und finde ich, also, und ich glaube, um den Einstieg zu schaffen, wenn du nicht halt irgendwie schon als große Person da reingehst in dieses
Marketing. Also bist jetzt aus der Perspektive des Influencers, bist du gerade.
Ja, ja, genau. Und wenn ich jetzt quasi, wenn man nicht schon eine große Influencer-Person, sage ich, also wie soll ich sagen, Schauspieler ist oder so, der halt dann ins Marketing einsteigt, also dann in Werbung einsteigen will, ist es ja, dann kann er sich wahrscheinlich trotzdem die Produkte aussuchen und kann sagen, hey, das steige ich hin, das finde ich cool. Aber ich glaube, wenn du jetzt, sage ich mal, damit groß werden willst, mit Influencer-Marketing von Anfang an, ich glaube, dann musst du halt auch zwischendurch mal deine Seele verkaufen. Oder du musst halt auch mal Scheiße bewerben, weil ich glaube.
Oder du musst richtig gut da drin sein, Nein zu sagen, damit du eben nicht quasi dann direkt wieder abschmierst, so im Sinne von.
Ja, aber trotzdem musst du ja die großen Angebote irgendwie bekommen. Und wie kriegst du die Größe? Das ist die Frage. Wenn du jetzt, also wie wirst du groß, wenn du nur mit Werbung groß werden willst, aber dann schon Anfang an auch die geilen Sachen willst? Das ist halt so die Frage.
Ja, wenn du ganz konsequent sein möchtest, müsstest du streng genommen erstmal gucken, wie kann ich bis zu einer gewissen Größe halt groß wachsen, ohne eben meine Seele zu verkaufen.
Genau, das stelle ich mir schwierig vor.
Weil mit jedem Deal mit dem Teufel verlierst du im Zweifel halt auch deine Reputation. Ja. Ich meine, es gibt ja Alternativen, ne? Mit Patreon und YouTube hier Follow oder wie heißt das, wo du halt auch so Leuten quasi so einfach so Geld gibst, dass sie ihr Content produzieren, dass du gar nicht mehr diese Werbetrommel rühren musst für irgendwelche random Beauty-Produkte oder was auch immer.
Total, aber das sind wir ja wieder Alternativen. Dann sind wir ja wieder in einer anderen Branche, dann sind wir ja nicht in dieser direkten Influencer-Marketing, dann will ich ja nicht mit Influencer-Marketing groß werden, sondern dann will ich ja eigentlich mit meinem Content groß werden, so, dann will ich ja Unterstützung für meinen Content.
Aber ich glaube, am Ende des Tages musst du sowieso eher den Ansatz verfolgen, dass du sagst, ich will mit meinem Content groß werden und das andere ist ein Beiprodukt, wo du sagst,
darauf wollte ich hinaus. 10 Millionen. Ja. Weil du jetzt dieses coole Dreiergespann, das du aufgespannt hast, die Idee finde ich halt total cool.
Meine Idee kam jetzt aus der Perspektive, wie kannst du eine Firma gründen, die Influencer und Plattform irgendwie
Also das habe ich völlig falsch verstanden. Dann habe ich es falsch verstanden.
War ich wahrscheinlich nicht gut genug beschrieben. Also mir ging es gar nicht darum, dass du sagst, das Dreiergespann kreiert einen Influencer, sondern eher im Sinne von, okay, du hast halt eine Gruppe von, du suchst hier Influencer und du suchst halt Werbetreibende und versuchst quasi so ein bisschen Matchmaking zu machen, das Beste aus allem rauszuholen, indem du Influencer sagst, wie sie vielleicht besseren Content machen, wo du dann für die Influencer analysierst, wo kannst du auf welcher Plattform welche Metriken erreichen, den Werbeplattformen sagst du dann, hey, guck mal, auf TikTok zahlst du 3 Cent pro Klick, auf Facebook 5, wir haben das für dich mal getestet, bla, das ist so ein bisschen Consulting / hier irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen, vielleicht im Doing auch unterstützt als Company.
Ja, hattest du nicht ja mal ein Startup gesehen, das sowas Ähnliches macht?
Ganz viel.
Ich glaube, davon hast du mal erzählt, deswegen kommt mir das irgendwie bekannt vor, von was du mal erzählt hast.
Und ich glaube, da ist halt echt viel zu holen, weil ich glaube, die Anzahl der Plattformen, wo was geht, wird ja nicht eher weniger gerade, sondern eher mehr. Es gibt immer mehr Influencer auf der Welt und die haben ja alle das gleiche Problem, dass sie sich irgendwann die Frage stellen, ja, hole ich schon das Maximum raus vielleicht? Bin ich gut genug? Ist mein Content schon der Shit oder noch nicht? Die Werbetreibenden, also die Werbung platzieren wollen, fragen sich da auch dann irgendwann mal, ja gut, wo soll ich jetzt hingehen? Suche ich mir jetzt Influencer oder mache ich einfach den Standard-YouTube-Algorithmus? Ist der nicht vielleicht auch gut genug? Was mache ich denn da? Und ich glaube, die wenigsten haben so richtig tiefes Wissen zu den einzelnen Plattformen, zu dem Pricing und auch zu der Effektivität Werbeform, dass sie sagen, ich kann dir ad hoc sagen, ob Influencer-Marketing versus Facebook-Ads, was da jetzt per se besser ist. Am Ende des Tages zählt ja, wie viel Geld habe ich reingetan, wie viel Geld habe ich durch Produktverkauf wieder rausgeholt. Ja. Ich glaube, da gibt es viel zu holen an der Stelle. Also per
Und nur um das vielleicht auch abzuschließen, ich hätte noch eine These im Kopf irgendwie, dass ich mir vorstellen könnte, dass das Influencer-Marketing jetzt größer wird, weil, also früher war das weniger groß, weil die Menschen noch mehr Umgang miteinander hatten, weil generell mehr menschliche Kontakte so außerhalb von irgendwie Medien da waren. Und vielleicht, also wie gesagt, nur so ein bisschen medienkritische Hypothese, dass jetzt in der Zeit, wo Menschen weniger gefühlt Zeit miteinander verbringen, offline, draußen sich zu unterhalten, sondern auch mehr Zeit quasi online sich verhalten, so, kann ich mir vorstellen, dass es jetzt nicht mehr so wichtig ist, mit wem ich mich unterhalte. Also angenommen, früher hat man sich mit lockeren Bekannten getroffen, im großen Kreis von 10 Menschen, so tut man immer noch, ne? Aber nur jetzt, um es ein bisschen zu überspitzen. Und wenn ich das jetzt quasi bei Zoom mache oder im Teamspeak oder keine Ahnung was und mich da vielleicht mal mit meinen Freunden treffe und unterhalte, kann, glaube ich, einer dieser 10 Personen auch relativ gut durch Person Influencer X ersetzt werden. So nach dem Motto, ob ich jetzt mich mit einer netten Person unterhalte direkt oder ob eine nette Person mir erzählt, wie cool sie ein Spiel findet oder wie cool sie das Weltgeschehen beurteilt oder keine Ahnung was, kann, glaube ich, eher an die Stelle eines, sage ich mal, virtuellen Freundes rutschen, als es vielleicht früher passieren hätte können. Und so, um es nochmal auf die Spitze zu treiben, flüchten wir uns vielleicht ja alle in, sage ich mal, digitale Freundschaften mit Influencern, gespielte, so, also nicht gespielte, sondern nicht vorhandene virtuelle Freundschaften mit Influencern. Und dadurch sind wir halt ultra aufnahmefähig durch das, was sie uns sagen, weil sie im Prinzip einen quasi Art virtuellen Freund ersetzen.
Ich glaube, man kann es auch, wenn man es positiv formulieren möchte, wenn du diese 10 Menschen hast und davon 2 von 10 sind eher Freundschaften, wo du sagst, das ist eher so eine einseitige Geschichte. Du hörst der Person dann vielleicht mal zu, wenn sie am Tisch was erzählt, aber wirklich viel Austausch findet da nicht statt. Und die Person neigt vielleicht auch dazu, einfach zu sagen, ja, hier, guck mal, ich habe ein neues Auto gekauft, das ist voll geil, oder hier, guck mal, mein neues Smartphone, was auch immer. Ich sag jetzt, was das Geilste auf der Welt ist. Dann kannst du vielleicht die Person auch einfach ersetzen durch eine kompetentere Person, die dann vielleicht mehr Ahnung hat und wo du eh quasi kein Austausch erwartest, sondern einfach nur die Input holst. Also vielleicht ist es auch einfach nur die Option, jetzt zu sagen, ich muss halt nicht auf den Trottel bei der Gartenparty hören, der mir was über das neue iPhone erzählt, sondern ich guck mir halt den an, der auf YouTube dann entsprechend, weiß ich nicht, nichts anderes macht, als irgendwelche iPhone-Reviews zu machen. Und der Person vertraue ich vielleicht mehr, wenn es um die Einschätzung geht, lohnt sich der Kauf eines neuen iPhones oder nicht. Wenn man das positiv formuliert, kannst du ja, hast jetzt mehr Optionen einfach, mit was für Leuten du dich umgeben möchtest. Das natürlich stimmt. Mit der Gefahr, wie du richtig sagst, naja, im Zweifel findet dann nur noch einseitige Kommunikation statt und du suggerierst ein Freundschaftsgefüge, was gar nicht da ist, oder der Körper suggeriert dir das und denkst so, ja, das ist meine Freundin, das ist mein Freund, und dabei ist es irgendeine Person, die du niemals in deinem Leben treffen wirst.
Ja, genau, ich sehe halt immer ganz schnell diese Gefahr dieses Zwischenmenschlichen halt dann eben kaputt gehen, ne? Dass du halt dann dass das halt wegfällt, weil du hast quasi dieses Einseitige und das verhindert ja so ein bisschen, weißt du noch, ich hatte damals aus dem Pedder-Seminar erzählt, aus der Uni, dass es dieses Zwischenmenschliche gibt, dieses, du hast Person X und Person Y, die sind beide da und beide bringen Erfahrungen und alles Mögliche mit. Aber wenn sie sich unterhalten, bildet sich etwas Zwischenmenschliches, also quasi ein Dazwischen, wo beide was hineingeben und das dann sehen können. Sagt dem Motto, ich präsentiere etwas, ich gebe etwas preis und die andere Person auch und wir sehen quasi, was dazwischen passiert, aber ich sehe vielleicht nicht, was in dieser Person ist. Und wenn du dieses Einseitige hast, dann hast du halt da kein Zwischenmenschlich. Das heißt, du hast diesen Raum dazwischen hast du quasi nicht. Du hast quasi nur das, was die andere Person dir anbietet. Du kannst gar nichts anbieten, weil dein Angebot ist der Klick. Und das ist, glaube ich, virtuell um einiges schwieriger. Auch mit, sage ich mal, realen Freunden ist es schwieriger, weil viele Komponenten wie Gestik, Mimik, Umgang, bla bla bla, Aussehen in einer gewissen Form fallen da weg. Und das ist halt, finde ich, immer so eine Gefahr, wenn wir über Fortschritte der Digitalisierung sprechen, die verloren gehen kann und die ich persönlich total wichtig finde und wo ich dann immer dafür plädieren würde, dass selbst wenn Schule irgendwann ersetzt wird durch, sage ich mal, Wissensvermittlung im Internet, dass wir dann aber dafür sorgen müssen, dass wir vielleicht doch so soziale Lernanstalten schaffen, was irgendwie verkehrt klingt, aber dass man diesen sozialen Austausch, dieses Miteinander irgendwie trotzdem gewährleisten sollte, weil sonst, oder außer wir sagen, okay, wir wollen generell als Menschheit uns irgendwie anders weiterentwickeln und wir legen einfach nicht mehr so viel Wert darauf. Das kann natürlich auch sein, aber ich persönlich finde das irgendwie jetzt gerade, Punkt jetzt, sehr wichtig und würde immer dafür sorgen wollen, dass es irgendwie Vereine gibt, die dann irgendwie, keine Ahnung, Sportvereine vielleicht nicht ersetzt werden können durch das Digitale. Nur dazu.
Damit wir einfach aufhören, Arschlöcher zu sein. Und weiterhin uns bewahren.
Keiner braucht mehr Wichser.
Einen guten Umgang miteinander zu wahren. Und das, ja, ich glaube, das ist egal, ob du, es hatten wir 1000 Mal schon, egal ob du im Auto sitzt oder vorm Laptop, du wirst halt automatisch irgendwie mutig und auf einmal so cool. und die Realität, die ebnet ein, also die ebnet dann ein und holt einen wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück und ist plötzlich dann doch nett zueinander und das wäre, ich glaube, das brauchen wir als Menschheit.
Ich glaube auch.
Wir uns beibehalten. Ja.
Was wir uns auch beibehalten sollten, sind unsere Intel-Prozessoren. Ach nee, doch nicht. Es gibt ja bald Apple Silicon. Apropos Influencer-Marketing. Ja.
Meine Meinung zum Mikrofon ist scheißegal, aber ich erzähle euch jetzt was über MacBooks.
Nee, wir wollten, glaube ich, also wenn du Bock hast, können wir mal kurz über die WWDC sprechen. Wo ich so traurig war. Ich hab dir so, also das ist.
Warum?
Ja, weil du nicht da warst. Weil du mir so. Also erzählt hast, du das immer so süß zelebrierst, dass du dir dann immer, nicht ein Weinchen aufmachst, aber dass du dir Pizza bestellst und so, dass du das immer so ein bisschen zelebriert hast. Und dann habe ich so gedacht, ach komm, jetzt schreibe ich ihm mal, weil wir haben in, glaube ich, der letzten Folge darüber gesprochen, dass wir halt uns wünschen, ne, Sleep Tracking, das besser zu One-Plattform, bla bla bla. Und zwei Tage später wird es halt quasi angekündigt in der Apple Conference. Und das fand ich total witzig. Und dann dachte ich mir so, oh, Willi, guck mal, Sleep Tracking. Und du warst nicht da. Du warst arbeiten. Das tat mir leid.
Ja, das war echt schade. Ich habe mich eigentlich voll gefreut auf den Montag, wie du gesagt hast. Normalerweise bestelle ich mir dann. Das ist so wie andere, wie heißt, Super Bowl gucken oder Champions League Finale. Für mich ist das halt diese Konferenz, wo ich mir einfach dann wirklich, wie du sagst, Pizza bestelle, Bier aufmache, alkoholfrei. Und einfach dann das ein bisschen feiern, mir das in Ruhe anschaue. Jetzt habe ich es nachgeguckt, quasi dann um 11 oder so. Ja. Und ich hatte vorher aber von dir die ganzen Nachrichten bekommen. Dachte mir so, oh, geil, 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 was gibt's da Neues? Also, guckst du jetzt bei Twitter rein? Nee, machst du lieber nicht. Sonst bist du schon gespoilt, dann weißt du schon Bescheid. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, okay, hör jetzt auf zu lesen und guckst dir einfach nachher an. Ja. Fand das diesmal auch echt interessant gemacht. Die haben ja dann quasi kein Vor-Ort-Event gehabt, wie sonst die Jahre, sondern einfach quasi vorgefilmt. War schon High-Quality-Shit, die die abgeliefert haben.
Ja, und süß fand ich, dass sie trotzdem diese Cringe-Momente eingebaut haben. So. Es war trotzdem zwischendurch unangenehm, wo man da könnte, das könnte man auch rausschneiden, aber ich glaube, die haben bewusst, wie auf der Bühne, auch dieses so, hey, Susan, es ist doch so, oder? Und dann so ein Schwenk und dann so, ja, danke. Und so, weißt du, wo man so denkt, es ist eigentlich ein bisschen unangenehm, aber irgendwie gehört es dazu. Das fand ich irgendwie ganz witzig, dass sie sich das so ein bisschen beibehalten haben, dass man sich zwischendurch so denkt, ach Leute, ihr seid doch irgendwie große Kinder, die da irgendwie ein bisschen gerade rumspielen. Es war witzigerweise war das so catchy, sag ich mal, dass selbst Chiara mitgeguckt hat. Kam am Anfang so kurz dazu und meinte dann so, das ist ja irgendwie ganz interessant. Und dann haben wir das irgendwie dann die anderthalb Stunden zusammen geguckt. Obwohl, nee, am Ende bei Apple Silicon ist sie ausgestiegen, weil das hat sie dann gar nicht interessiert.
Das war dann so. Das war zu viel Tech Talk. Was war denn dein Highlight, wenn du jetzt mal reflektierst? War ja viel dabei, aber was war
genau das Geilste? Also ich glaube, grundsätzlich muss man sagen, es ging jetzt ja nur um Software, ne? Auch wenn dann im Internet die Stimmen so ein bisschen groß wurden, dass sie sich irgendwie doch Hardware erhofft haben. Aber ich glaube, es ist ja immer so, dass bei an diesem Zeitpunkt
manchmal droppen die so ein neues Produkt, aber eher so ein kleineres. Aber
ja. Genau, dass es eigentlich Software ist. Und im Herbst ist dann immer die Hardware-Konferenz, wo es dann das neue iPhone vorgestellt wird und so weiter und so fort. Deswegen konnte man damit jetzt eigentlich nicht rechnen. Also ich habe damit nicht gerechnet. Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Frage, was mein Highlight war. Ich glaube, es gibt so zwei, drei Highlights, so, wenn ich das darf. Ich finde einmal diese Apple Silicon-Sache halt eine coole Sache mit coolem Potenzial. Also da geht es einfach darum, dass die jetzt wie beim iPhone und beim iPad quasi erst anfangen, ihren eigenen Prozessor herzustellen und jetzt quasi nicht mehr auf Intel sich verlassen, sondern dass sie sagen, okay, wir wollen das einfach selber machen. Und ich glaube, da steckt halt ganz viel Potenzial drin, was halt Apple immer ganz gut macht, dass wenn sie ihr eigenes Ökosystem bauen und wenn du als Nutzer sagst, ich will dieses Ökosystem haben und ich finde das cool, mit allen seinen Abstrichen, dass es vielleicht macht, dann ist es aber geil in dem, was sie halt machen, was sie anbieten. Und das stelle ich mir halt cool vor, dass wenn die dann, weiß ich nicht, wie auch immer was abspecken können oder irgendwelche Kompromisse eingegangen sind vorher und sich jetzt voll darauf konzentrieren können, kann ich mir vorstellen, dass da cooles Potenzial in Geschwindigkeit und so weiter steht mit ihren eigenen Apps und so weiter und so fort, weil es halt eben dafür nur programmiert wird. Deswegen, das finde ich halt cool, weil das nochmal könnte so ein Quantumsprung sein, so ein bisschen, ne? Nicht so, okay, wir haben jetzt halt, keine Ahnung, ob wir jetzt ein LCD, LED, OLED Display haben und Retina, keine Ahnung, das sehe ich alles eh nicht so richtig, also ist, keine Ahnung. Und das finde ich halt eine coole Idee zumindest. Dann finde ich, Big Sur sieht ganz cool aus. Das neue Betriebssystem quasi, das jetzt für den Mac rauskommen wird. Auch wenn es natürlich schon kritische Stimmen gibt, dass die Logos hässlich sind und solche Sachen, das ist mir halt alles irgendwie scheißegal. Ich mochte das Design, wie es aufgebaut ist. Ich finde das, bin so ein bisschen zwiegespalten gegenüber dieses, dass es immer weiter iPad und MacBook quasi so eins werden in einer gewissen Form, dass du halt das Gefühl hast, manche Features sehen so aus, als wären die eigentlich für Touchscreen ausgelegt. So, wenn du den Lautstärkeregler dir anguckst, sieht es eigentlich genauso aus, als müsstest du mit deinem Daumen da drauf drücken und den nach rechts ziehen.
Ja, ja, genau.
Wo es dann ja auch so Spekulationen gibt, dass vielleicht das nächste MacBook mit Touch sein wird oder wie auch immer. Da bist du wieder. Das Bild war gerade eingefroren. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass du.
Ja, sorry,
dass
mein Internetverbindung ist wahrscheinlich.
Nee, ist gar kein Problem, aber Ton ist ja alles da und alles safe. Genau, das finde ich halt cool, diesen Ausblick auf, vielleicht gibt es bald irgendwie ein MacBook mit Touch. Generell finde ich es irgendwie immer cool, einfach designmäßig, wenn du neue Sachen dann da siehst und wenn alles mal so ein bisschen aufgehübscht wird und finde ich irgendwie nett. Weil ich das ja täglich nutze, auch in der Schule und so weiter. Ich habe gerade schon, und dann gibt es natürlich diese ganzen Kleinigkeiten in iOS 14 fürs Handy, wo ich jetzt gerade überlege. Ich glaube tatsächlich, wenn ich jetzt alles rauspicken müsste, wären es tatsächlich die Widgets, wo dann jetzt die ganzen Android-Nutzer sagen werden, seid ihr bescheuert, was stimmt mit euch eigentlich nicht? Widgets haben wir seit 20 Jahren. Max, du persönlich bist damals zum iPhone gewechselt, weil die Widgets auf den Sack gingen, weil du zu viele Optionen hattest, weil es dich gestört hat, weil es alles nicht geil aussah. Und jetzt kündigt das Apple an und ihr findet es alle geil, was stimmt mit euch nicht? Meine Antwort darauf wäre, ja, aber es sieht auch geil aus. Sie machen es halt in geil. Aber irgendwie das hab ich mich selbst so dabei ertappt, wo ich so dachte, du scheiß Opfer, findest du das jetzt irgendwie cool, obwohl es das die ganzen Jahre gibt und was stimmt mit dir eigentlich nicht? Aber dann ist das so rumgeswitcht, da haben die es so klein gemacht und dachte ich mir, das sieht einfach cool aus. Aber das finde ich halt, wenn man jetzt dieses ganze Android-Geklaue und so, sage ich mal, wenn man das jetzt nicht kritisch sieht, ich denke mir so, ist mir halt scheißegal. Instagram soll TikTok-Sachen klauen, Apple soll Android-Sachen klauen, andersrum auch, ist mir das scheißegal. Aus Consumer-Sicht. Aber die Vorstellung, dass ich den Homebildschirm aufmache und jetzt mal ein paar Sachen schon groß direkt angezeigt bekomme und nicht erst in die Programme reingehen muss für Wetter und so Sachen. Oder dass das auch so mitscaled nach dem Motto, ich weiß, Max will morgens das Wetter wissen, also zeige ich ihm morgens das Wetter an und danach, keine Ahnung, nachmittags zeige ich ihm den seinen Terminkalender an, damit er sieht, in welchem Raum er das nächste Mal Unterricht hat. Das finde ich halt mega, mega cool. Und auch wenn es das für Android vielleicht schon gibt und so, finde ich es einfach cool, dass es das jetzt quasi auch fürs iPhone gibt, weil das, kann ich mir vorstellen, wird den Alltag so ein bisschen cooler machen. So.
Glaube ich auch, ja. Ich bin super neugierig darauf, mal damit rumzuspielen und zu gucken, wie kann ich das quasi so gestalten, dass ich tatsächlich nicht mehr so häufig Apps öffnen muss. Weil bei manchen Apps denke ich mir wirklich, ich brauche nicht die komplette App, ich brauche dafür zwei Informationen aus der App. Ja. Und wenn ich die dann in diesem Widget-Screen schon sehe, dann brauche ich die App niemals mehr öffnen, im besten Fall. Und so spare ich mir dann den einen oder anderen Klick vielleicht im Alltag und bin vielleicht ein paar Sekunden weniger am Handy und dann aufs Jahr gerechnet, auf das Jahrzehnt gerechnet. Also spare ich mir dafür vielleicht einfach auch ein bisschen Zeit. Ja. Ich bin total neugierig darauf, damit rumzuspielen und zu gucken, wie kann ich dann möglichst trotzdem irgendwie so einen minimalistischen Stil beibehalten, ohne dass ich dann zu viel habe. Das wird, glaube ich, eine lustige Ausprobiererei werden. Aber da freue ich mich auch drauf.
Was da reinpasst, ich glaube, ich nehme ja mit dem Punkt nicht weg, aber was da mit reinpasst, ist ja, dass du jetzt dann eben auch Seiten ausblenden kannst. Das ist so nach dem Motto, weil du ja gerade gesagt hast, dass ich die App hoffentlich nie wieder aufmachen muss, weil wir haben letztes Mal eben noch im letzten Podcast darüber gesprochen, über diese ganzen Müll-Apps, die auf dem Handy und so weiter sind. Da kannst du jetzt auch mal sagen, ich will die Corona-App im Hintergrund laufen lassen, aber ich werde da niemals draufklicken. Ich will, dass die mir eine Nachricht schickt so, und dann kann ich einfach dafür sorgen, dass diese Bildschirme jetzt ausgeblendet werden, damit ich quasi nicht mehr diese zugemüllten Home-Bildschirme habe, sondern ich will vielleicht, dass das Widget davon funktioniert, aber die App brauche ich niemals öffnen. Und das finde ich halt, was es nochmal cleaner macht, was es irgendwie cool macht.
Auf jeden Fall, weil das ist ja dieses, eigentlich haben wir ja im Bereich der Computer haben wir unendlich viel Speicherplatz und können eigentlich jede Information, die jemals irgendwie dort landet, können wir eigentlich wegspeichern. Aber ich neige dazu, trotzdem mal alles aufzuräumen, wenn ich so einen Drang dazu habe. Und das wäre vielleicht echt eine Möglichkeit zu sagen, ich behalte mir die ganzen Apps mit den ganzen Accounts und alles, aber ich blende es halt so aus, dass es mich nicht mehr stört. Ich weiß, irgendwo im tiefen Unterbewusstsein ist es halt noch da. Und wenn ich es brauche, kann ich es halt hervorholen. Das ist so das, was mich da ein bisschen beruhigt. Mal gucken. Ja.
Ja. Ja, erzähl du deine Sachen, weil ich habe auch noch, mir fallen gerade immer wieder noch Sachen ein, die ich auch cool fand. Deswegen erzähl mal. Ja. Ich glaube, da ist also auch
einer dabei vielleicht. Wirklich Highlight war für die Dinger gedacht.
Okay.
Und zwar die Funktion, dass es dann automatisch zwischen den Geräten switcht, weil mich das auf der Arbeit so.
Willi hat übrigens auf seine Kopfhörer gezeigt, ne, für die Podcast-Hörer. Ja,
Entschuldigung, also für die AirPods letztendlich die Funktion, dass die dann erkennen, an welchem Gerät du gerade bist, in dem du, also wenn zum Beispiel ein Anruf kommt und du grabst, also du packst dein iPhone, dann erkennt das Ding, du nimmst dein iPhone in die Hand. Und erkennen die Dinger, dass du das gerade gemacht hast, switchen automatisch aufs iPhone und wenn du den Anruf dann annimmst, dann ist im besten Fall der Switch schon erfolgt und du kannst direkt weitersprechen. Heute ist es so, ich will auf dem iPhone drangehen, swipe von oben runter, kurz AirPods auswählen und hoffen, dass der Anrufer nicht schon wieder auflegt.
Genau.
Und ich habe das auf der Arbeit halt ganz häufig, dass ich dann irgendwie im Slack oder im Zoom telefoniere, dann wechsle ich auf einen Anruf und das wird mir auf jeden Fall das Leben deutlich erleichtern, weil ich selber nicht mehr wechseln muss. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie gut das
funktioniert. Witzig, obwohl es eigentlich so eine kleine, also obwohl es ja eine ganz, ganz kleine, winzige Sache so ist, ne? Witzig.
Ja, aber das ist für mich so wirklich, das würde mir im Alltag auch helfen, heute, Stand jetzt. Ist aber auch, glaube ich, dieser Arbeitssituation geschuldet, dass ich da halt auf zwei Geräten quasi parallel irgendwas machen muss. Klar kann man sagen, telefonier doch mit deinem MacBook, aber das funktioniert gefühlt irgendwie nie. Das bricht irgendwie immer ab, keine Ahnung. Ja. Dann fand ich halt die Idee irgendwie lustig. Also zwei Funktionalitäten, die so ein bisschen mich zum Nachdenken angeregt haben. Erstes Ding war Dolby Surround Dingsbums für AirPods Pro. Da sehe ich mich schon mit meinem iPhone irgendwie alleine Filme gucken, auf Netflix-Filme gucken, weil ich einfach dieses Soundgefühl haben möchte, wo ich dann zum Assi werde, der dann niemals mehr irgendwie mit irgendwem zusammen Filme guckt, sondern einfach jetzt noch alleine auf der Couch.
Ja, und das Coole ist dabei, genau, dass man sich auch vorstellen kann, dass es halt eben ganz geil gemacht wird, weil die haben mit dem Noise-Canceling ganz gut gezeigt, dass sie das in diese kleinen Dinger reinkriegen, dass es ganz gut funktioniert. Und die haben sich ja auch in der Präsentation relativ viel Zeit genommen, das zu erklären, wie sie dieses Surround-Sound simulieren und so weiter und so fort. Das hätten sie, glaube ich, nicht gemacht, wenn es, sage ich mal, so ein catchy Feature ist, wo dann so draufsteht Surround-Sound, aber nur weil der Otto-Normalverbraucher das quasi nicht erkennt. Da bin ich sehr gespannt drauf, ja.
Ja, also da freue ich mich drauf. Und das hat mich in Kombination mit diesem neuen Feature, dass du quasi so Instant-Apps oder Mini-Apps hast quasi.
Da wollte ich auch gleich
hin, genau. Also die Grundidee ist, du hast irgendwo, sagen wir, du hast einen Roller da stehen, willst dir jetzt oder ein Fahrrad mieten und du hast aber keinen Account oder irgendwas, sondern willst einfach nur einmal kurz den Roller benutzen und dann war es das für dich, ne?
Genau, weil Willi hat nämlich alle seine Roller-Apps gelöscht, um seinen Bildschirm aufzuräumen letzte Woche und jetzt will er trotzdem vielleicht mal Roller fahren.
So, und jetzt in dem neuen Ding habe ich dann die Möglichkeit quasi, ich weiß nicht, ob das über einen QR-Code funktioniert oder irgendwas, oder irgend so ein
NFC, alles Mögliche.
Genau, also halte ich einfach mein Handy an diesen Roller, dann kommt kurz so ein Bildschirm aufgepoppt, wo ich dann gefragt werde, willst du dir kurz einen Account machen mit Sign-in mit Apple? Ja, ist ein Klick, dann bist du damit durch. Willst du jetzt diese Fahrt zahlen? Ja, bezahlen mit Apple Pay. Und dann verschwindet die App quasi wieder. Du machst deinen Rollertrip, stellst sie wieder ab und dann ist das Ding gegessen. Du musst jetzt keine extra App installieren. Du brauchst kannst es dann nutzen, wenn du es brauchst und dafür die Zeit nutzen, wie du es brauchst. Das heißt, du hast nicht die extra App, die da irgendwie irgendwo im Nirvana hängt oder was auch immer. Wenn ich mir dann jetzt vorstelle, du hast halt diese geilen AirPods, die dich so komplett surrounden, von allen Seiten irgendwie Geräusche unterdrücken, wahrnehmen und steuern. Und jetzt weitergedacht, du hast diese geile Brille auf dem Kopf von Apple, die es ja irgendwann geben soll.
Da musst du mir ein bisschen erzählen, ich habe dazu noch gar nichts gelesen, nur dass
es. Eigentlich soll es nur eine 0815-Brille sein, die so ein bisschen die Informationen in die Gläser projiziert, aber keine Kamera oder irgendein Schnickschnack. Jetzt und kombiniert mit einer Uhr, dann kannst du dein iPhone wegschmeißen, dann brauchst du keins mehr, dann hast du quasi so die Zukunft, wo du eigentlich komplett so umgeben bist von Informationen aus der digitalen Welt. Deine Uhr steuert quasi so die Rechenleistung, die Brille zeigt dir an, was du für Informationen brauchst. Und deine AirPods versorgen dich quasi mit neuen Nachrichten und so Shit. Also, das ist
dem neuesten Podcast von Wilma quatschen.
Oder Nachricht von Max Pelzer. Wann machen wir wieder Podcast? Nix. So, hey Siri, sagt dem Typen niemals. Überall geht's. Aber das ist so ein bisschen so der, also ja, man merkt, glaube ich, dass Apple sich so darauf vorbereitet, jetzt quasi diesen Schritt zu gehen, irgendwann zu sagen, das iPhone brauchen wir in der Form eigentlich gar nicht mehr, sondern wir gucken, dass die Uhr geiler wird, wir gucken, dass diese Kopfhörer, und wir schaffen quasi damit so, den Menschen quasi in unsere Produkte zu kleiden. Und er ist dann voll digital und die ganze Zeit online und kann quasi also ist quasi so mit unseren Produkten verbunden, dass man wie so ein Cyborg-Verhältnis hat, dass man einfach durch die Welt läuft und Sachen anguckt und dann poppen Informationen auf in deinem Gesicht. Du kannst Instant-Apps nutzen, bamabum. Also brauchst quasi gar nicht mehr dieses Interface-iPhone, wo du so die ganzen Apps hast, sondern das verschwindet peu à peu. Und dass du quasi so verbunden bist, dass du alles, was du gerade brauchst, einfach benutzen kannst, ohne viel Hassel drumherum. So, das ist das, was ich so ein bisschen da raus mir gewünscht habe aus diesen neuen Features, die sie vorgestellt haben.
Ja, und also das klang jetzt gerade, ich glaube, also wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Mama denke, die hat das gehört von dir und denkt sich, oh Gott, mega gruselig, das will ich ja überhaupt gar nicht. Ne? Und das ist ja, das muss man ja auch gar nicht unbedingt mögen, aber wenn man das irgendwie cool findet, dann ist es, also wenn man, wie soll ich sagen, sich darauf einlassen will, dann ist es auf jeden Fall, bietet es diese Möglichkeit. Man, das sagt ja keiner, dass man es irgendwie machen muss. Und was ich eben in Ergänzung dazu ziemlich cool finde, das, was ja Apple immer so ein bisschen auch abhebt von den anderen Companies, diesen Fokus eben auf den Datenschutz und auf die Sicherheit, sage ich mal, weswegen man vielleicht auch denen dann eher vertraut, dass sie einem da ein ganz gutes Ökosystem schaffen, das einigermaßen safe ist. Ne? Kann man alles kritisch sehen, bla bla bla. Nur jetzt so mein Eindruck zumindest. Dass sie eben dann auch ganz gut erklärt haben, warum sie manche Drittanbieter-Sachen nicht zulassen, warum der App Store so ist, wie er ist, warum, weswegen auch diese, dass du, wie cool das ist, dass du dieses, diese Roller dir quasi dann leihen kannst, ohne die Apps runterzuladen, weil du musst denen wieder nicht irgendwelche Genehmigungen erteilen, du musst nicht sagen, ja, ich akzeptiere, dass du meine Kontakte ausliest, bla 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 bla. Den ganzen Scheiß kannst du einfach sparen. Diese ganze Datenkrake auf deinem Handy, diesen ganzen Crap kannst du dir quasi sparen, wenn du akzeptierst, dass halt Apple deine Datenkrake ist. Ne? Das ist halt immer gegeben, aber egal von welcher Firma du das Handy hast, das ist ja immer ein Trade-off, den wir irgendwie eingehen. Und deswegen fand ich es auch noch ganz ziemlich cool, so diese ganzen, dass jetzt mit so Lichtindikatoren gezeigt wird, welche, was gerade benutzt wird, ob die Kamera benutzt wird oder ob jetzt das GPS genutzt wird und solche Sachen. Man merkt einfach, dass sie sich da in ihrer Rolle ganz wohlfühlen, zu sagen, okay, wir grenzen uns vielleicht nicht ab durch möglichst viel, ist das englische Wort Versatility, keine Ahnung, dass man halt ganz viele Aufmöglichkeiten hat, also dass man so sich möglichst breit aufstellt, sondern es ist eher so dieses, was wir halt machen wollen, machen wir halt irgendwie ganz geil. Und wenn ihr das cool findet, dann kommt zu uns. Wenn ihr lieber die Auswahlmöglichkeiten haben wollt und die Varietäten und so weiter und so fort, dann ist vielleicht ein anderes Betriebssystem eher was für euch. Und das ist ja vollkommen in Ordnung. Deswegen soll es ja gar nicht so dieses Apple-verherrlichende irgendwas sein, sondern es ist halt bei uns jetzt einfach nur der Fall, weil wir halt das halt irgendwie cooler finden, sage ich mal, lieber ein paar eingeschränkte Funktionen zu haben, das zu akzeptieren, aber dafür die Sachen, die es halt gibt, in geil zu haben. Und deswegen, ich kann das total verstehen, wenn andere Leute sagen, ey, ich will einfach lieber alles machen können und ich will gar keine Restrictions und ich will jedes Programm runterladen können und so weiter und so fort. Das geht halt mit Apple nicht und das ist so ein bisschen der Nachteil, aber dafür hast du eben, schaffen sie sich quasi so ihre Vorteile, womit sie Kunden ziehen können, die vielleicht anderen Wert legen. Das finde ich ganz spannend zu sehen. So.
Das stimmt, ja. Ja, ich muss auch sagen, ich glaube, vom Typ her ticke ich auch einfach eher in die Richtung, dass ich brauche gar nicht so viel und so weiß ich, so spezialisierte Sachen. Weil die meisten Dinge, die ich mit dem Laptop oder mit dem Handy mache, sind halt ziemlich basic. Also, ob ich jetzt
E-Mails schreibe,
Programm A, B oder C. Ich bin halt nie so bei vielen Dingen bin ich einfach nicht so der Hardcore-User, der irgendwas Spezielles braucht, sondern ich bin halt sehr froh, wenn diese Programme einfach stabil laufen, nicht abstürzen und einfach nur den Zweck erfüllen, für den ich sie letztendlich quasi mir ausgesucht habe. Und daher bin ich mehr als zufrieden und mehr als, ich sag mal, abgedeckt von den Funktionalitäten, die es da halt gibt. Und ich vermisse quasi keine Sachen, die es vielleicht bei Google gerade gibt. Vielleicht kenne ich es auch nicht und vermisse es daher nicht, aber.
Genau, kann ich auch sagen.
Mal schauen, ja. Ja, sonst Highlights. Ich habe eine Sache, habe ich im Nachhinein irgendwo gemerkt, du kannst quasi demnächst auf dein Handy so drauf tippen, hinten. Dann poppt halt irgendeine App auf, so.
Ein Shortcut
kann sein, dass quasi. Das cool ist. Ja. Es kann sein, dass das irgendwie cool ist. Muss man ausprobieren. Ich wüsste nicht, was dahinter lege, aber.
Ja. Ist für dich denn cool, dass du jetzt andere Standard-Browser und andere Standard-Mail-Programme einstellen kannst? Weil du ja noch erzählt hast, ne, auf der Arbeit nutzt du Google Mail und das nervt dich, dass du so bla bla bla. Und dass du jetzt quasi auf dem Arbeitshandy Google Mail einstellen kannst, ist das irgendwie cool oder nicht? Keine Ahnung, habe ich mir nur gedacht, dass das vielleicht cool wäre.
Auf dem Arbeitslaptop ging das ja sowieso schon, da konntest du immer schon andere Default-Browser und Mail-Programme
auswählen. Ach, du hast ja gar kein Arbeitshandy mehr, die Zeiten sind ja vorbei.
Genau, da ich kein Arbeitshandy mehr habe, ist es quasi gerade. Aber nee, ich bin kein Freund von Google Mail. Ich bin auch kein Freund davon, also wie gesagt, ich bin zu wenig Hardcore-User, um für ein Mail-Programm auch Geld zu bezahlen. Es gibt so ein paar, wo ich sage, wow, die klingen irgendwie spannend, aber ich bräuchte es halt, also es wäre einfach nur Geld aus dem Fenster raus für keinen wirklichen Mehrwert, weil ich einfach 3 Mails pro Tag schreibe, privat, an Hardcore-Tagen, ansonsten null. Ja. Und browsertechnisch, ich mag Safari, Safari voll in Ordnung, ich vermisse da nichts. Ich nutze zwar auf der Arbeit Chrome, aber ich finde es jetzt auch nicht geiler irgendwie, es gibt genauso für mich, weil ich nicht so der Extension-Mensch bin, der irgendwie irgendwelche Add-ons installiert ohne Ende.
Ja, und selbst für die wurde jetzt ja, glaube ich, also so, man weiß ja immer nicht, ne? Zumindest wurde es angekündigt. Wir können ja immer nur darüber sprechen, was gesagt wurde, wie es nachher umgesetzt wird und so, weiß man halt nicht, ne? Aber es wurde ja erstmal auch gezeigt, wo ich halt keine Ahnung von habe, dass irgendwie Safari der schnellste Browser ist oder sein wird, wo ich immer dachte, Safari ist einer der crappigsten Browser in den ganzen Rankings. Auf jeden Fall haben sie gesagt, das ist der schnellste Browser. Vielleicht jetzt mit dem neuen Update, keine Ahnung. Und dass sie jetzt halt auch Extensions, dass sie quasi jetzt einen App Store für Extensions quasi für Safari anbieten werden. So nach dem Motto, das heißt, selbst Leute, die halt quasi da ganz viel Wert drauf legen, haben jetzt da auch mehr die Möglichkeit. Ich glaube, generell kann man diese WWDC so ein bisschen zusammenfassen mit: Wir haben viel gelernt von unseren Usern, was die haben wollen. Plus, wir haben uns dann auch inspirieren lassen, eben von anderen Operating Systems, so von anderen Betriebssystemen. Und nutzen die für uns und bauen die vielleicht auch in geil nach. Oder lassen einfach ein bisschen mehr zu, aber noch so in dem Rahmen, dass wir kontrollieren können, ob das eben mit unserem Datenschutz und mit unseren Richtlinien irgendwie so einhergeht. Und das finde ich irgendwie ganz coole Entscheidung.
Ja. Ich muss auch sagen, für mich war so wahrgenommen in letzter Zeit das MacBook als Produkt auch irgendwie ein Fremdkörper. Weil du jetzt, also ich habe gemerkt, irgendwie das iPhone, das iPad, das hat so einen gewissen, da gibt es einen App Store für, der ist halt gefüllt mit allem, was die Menschheit so braucht. Es ist irgendwie, fühlt sich ähnlich an oder fast nahezu identisch von den Funktionalitäten und so weiter. Und dann kommt das MacBook und das ist irgendwie, der App Store ist irgendwie crap. Dafür hast du die ganzen Profi-Programme, die zwar funktionieren, die es aber dann leider nicht fürs iPad in der Form 1:1 gibt, die zwar jetzt irgendwie nachentwickelt werden, aber irgendwie dauert das alles lange und ist irgendwie komisch. Und ich freue mich jetzt einfach, dass es dann irgendwie so verschmilzt, jetzt mehr und mehr. Im Interface sieht man das durch die, wie du gesagt hast, auf einmal sehen die Symbole irgendwie so aus, dass sie eigentlich mit Touch besser zu bedienen wären. Jetzt werden alle Apps neu geschrieben oder anders
Runde Kanten.
Runde Kanten. Also man merkt, okay, so man nähert sich der ganzen Sachen immer und gefühlt könntest du auch jetzt sagen, du installierst jetzt Mac OS auf dem iPad und es würde theoretisch gut funktionieren. Oder du installierst demnächst iPad OS auf dem MacBook und es würde auch funktionieren, außer diese Touch-Geschichten, aber der Maus könntest du alles tun. Also ich glaube, man merkt so, okay, das wird irgendwann eins. Und ich kann mir auch echt gut vorstellen, dass diese Produktkategorie MacBook zwar noch existiert mit einem harten, Keyboard und so weiter. Aber im Grunde genommen könntest du es auch zusammenlegen, früher, nach so 2-3 Jahren, keine Ahnung.
Genau, wenn du halt irgendwie die Leistung in die iPads reinkriegst, ne?
Das, ja, aber das Perverse ist ja, dass das iPad Pro aus dem 2018er Baujahr krasser ist als die meisten Standard-MacBook Pros, die du jetzt noch kaufen kannst. Also einfach nur, weil die Apple-Chips halt einfach viel performanter sind als diese Intel-Geschichten. Und daher ist es so, okay, du kaufst dir ein MacBook, aber eigentlich könnte das iPad mehr, wenn die Software geil genug wäre. Und jetzt ist halt die Frage, wie kriegt man die Software da auf das Level, dass diese Chips auch wirklich ihre komplette Power abrufen können? Und das war jetzt so die Ankündigung, das jetzt zu tun. Dadurch, dass die Apps, die du für Mac dann schreibst, quasi automatisch dann auch fürs iPad funktionieren werden und andersrum, hast du halt eigentlich jetzt so diesen Übergang. Und die Frage, die ich mir dann gestellt habe, war so, scheiße, was ist in so 2 Jahren? Ist dein MacBook dann überhaupt noch geil? Also werden alle Apps jetzt nur für dieses neue Betriebssystem optimiert und das alte wird jetzt, oder für die neuen Prozessoren optimiert und die alten werden jetzt quasi nur noch so aus Höflichkeit mitgepflegt, ein paar Jahre, und dann ist das Ding raus. Ich dachte schon so, fuck, Mann, eigentlich das MacBook jetzt als Anschaffung jetzt vielleicht demnächst echt scheiße. Du kannst es dann irgendwann in die Tonne klopfen.
Du brauchst halt. Also du meinst, wenn du es jetzt schon angeschafft hast, weil sonst ist ja am Ende des Jahres sollen ja schon die ersten mit den neuen Chips quasi rauskommen. Ne? Ja. Also ich glaube, dass das halt nochmal dann eben, also deswegen habe ich am Anfang das als mein größtes Highlight benannt, weil ich das genauso empfinde wie du. Nur wenn sie halt das wirklich das hinkriegen, dass jetzt, sage ich mal, das MacBook durch diesen neuen Chip die Macs nochmal, wie soll ich sagen, einen krassen Sprung machen, dann ist die Diskussion quasi obsolet, weil dann ist klar, wo du deine Bilder bearbeitest, wo du deine Videos bearbeitest und so weiter, weil es dann einfach wieder das viel, viel leistungsstärkere Gerät, sage ich mal, sein kann als das iPad. Mhm. Weil sonst ist wirklich die Frage, naja, ist nicht ein iPad mit Tastatur, dann hast du Touch noch mit dabei, ist es dann nicht das coolere MacBook quasi so. Ne? Das ist, ja.
Und irgendwie alles in mir drin sagt ja. Also ich glaube wirklich, dass das quasi.
Echt? In mir nicht, witzigerweise.
Also ich glaube, gib dem Ganzen ein, zwei Jahre, wie die es halt auch gesagt haben in der Keynote, lass mal alle Programme wirklich mal umgeschrieben sein, jetzt mal, egal ob die Apple intern, jetzt aber auch die ganzen Creator-Programme, egal ob es Bildbearbeitung, Videobearbeitung oder irgendwie Textbearbeitung mit Word und so, lass das mal alles geil gemacht sein, also softwareseitig geil gemacht. Und dann jetzt hinzugehen und iPadOS noch ein bisschen zu verbessern. Mhm. Also was unterscheidet dann die Systeme noch voneinander? Also ich glaube, dass es tatsächlich dann nichts mehr gibt, wo du sagst, ja, deswegen ist ein MacBook halt geiler. Also unter der Prämisse, du hast genauso gute Tastatur und genauso geiles Trackpad und du kannst einen externen Bildschirm genauso anschließen wie dein MacBook auch. Also was macht dein MacBook dann noch besonders? Es hat die schlechtere Kamera, es ist
quasi. Ich glaube halt die Leistung dann wieder.
Also ich glaube, dass leistungstechnisch das Ding dann gegessen. Weil jetzt die Prozessoren an sich sind ja schon geiler. Die Frage ist halt nur, kann die Software auf diesen Prozessoren auch geil laufen? Und wenn die das hinkriegen, warum solltest du einen Intel-Prozessor überhaupt noch brauchen? Der ist ja dann für die Tonne an der Stelle.
Ich glaube, wir argumentieren dann voneinander vorbei. Ich meine ja immer, sobald die MacBooks die neuen Chips bekommen, also mit dem Apple-exklusiven Chip, dass dann
dass die besseren Chips in die MacBooks verbauen als in die iPads.
Ja, ja, genau, weil es ist ja nicht der gleiche Chip. Okay. Weil die entwickeln ja gerade extra diesen Chip fürs MacBook und ich glaube, dass dadurch halt das MacBook noch mal einen krassen Vorsprung vor dem iPad kriegen kann, leistungsmäßig. Okay. Und dann klar, die Bedienbarkeit und so hast du dann vielleicht bei dem iPad, wo du dann wieder sagst, okay, jetzt hat das deine Nische, weil du hast alles mit Touch, du hast vielleicht dieses mit dem Stift, das Künstlerische eher und du hast halt dann die MacBooks für die harten Hardcore-User, die sagen, ich will halt 7 Tonspuren übereinander legen, das kann ich mit dem iPad nicht, mit dem kann ich 3, was auch noch vollkommen in Ordnung ist, aber ich kann dann halt quasi, also dann sucht das sich wieder seine Lücke, dann hat es wieder dieses Pro, hat seinen, wie soll ich sagen, wird seinem Namen wieder gerecht. Namen
wieder gerecht,
ja. Genau, und das ist das, was ich meine. Die Intel-Dinger, klar, die werden ja aussterben und das ist ja, auch wurde ja auch schon gesagt, quasi.
Ja. Das ist die spannende Frage, weil theoretisch könnten die zwei Dinge tun. Entweder sagen die halt, okay, wir nehmen jetzt die Apple-Chips, die ja super energiesparend sind, angeblich, und lassen dann Akkulaufzeiten von 20 Stunden zu. So sinngemäß, okay, wir bauen die jetzt ein und dann hält dein MacBook einfach 20 Stunden pro Tag oder 24 Stunden, wie auch immer. Oder wie du gesagt hast, die ballern da halt Power rein ohne Ende. Und dann halten die immer noch 10 Stunden, sind aber jetzt irgendwie dreimal so leistungsstark. Da bin ich
das
gespannt
drauf, weil
das stimmt, wenn die jetzt auf einmal total den Powerboost bekommen und du denkst, wow, so ein MacBook ist jetzt wirklich hardcore unterwegs jetzt mit dem neuen Chip. Dann wüsste ich zwar immer noch, was mich beim Excel-Tabellen ausfüllt, irgendwie wird es wahrscheinlich immer nicht spürbar sein, aber für Videobearbeitung oder wenn unser Podcast dann innerhalb von einer Millisekunde durchbounced, ist halt cool.
Ja, genau. Das würde dann eben nochmal den Unterschied der Geräte klar machen. Genau, das ist nämlich ganz spannend, jetzt zu sehen. Ich finde, so wie sie es angekündigt haben, spricht es dafür, dass sie das machen wollen, also dass sie eher, sag ich mal, diesen Schritt gehen wollen, dass das MacBook wieder krasser wird, weil ich wüsste nicht, warum sie diesen Aufwand betreiben würden mit dem neuen Chip entwickeln. Und das war wirklich eine halbe Stunde am Ende dieser Präsentation, wo sie nur erklären, wie geil dieses Apple Silicon sein wird. Das könnten sie sich ja im Prinzip sparen, wenn sie sagen, naja, lass uns mal kurz nicht mehr über das MacBook reden, lass uns mal so ein bisschen aussterben und wir machen einfach die iPads geiler und dann würde man, glaube ich, viel mehr Fokus auf das iPad gelegt haben, so. Was man in den letzten Jahren gemacht hat. Aber ich finde, durch diese Ankündigung habe ich mir zumindest gedacht, okay, die wollen das MacBook wieder krasser in den Fokus rücken und nicht einfach wegsterben lassen und das iPad quasi an dessen Stelle rücken lassen. Aber mal gucken.
Ich fände es halt auch cool, wenn noch eine Variante, wenn die sagen, wir machen weder die Akkus ultra krass, noch, weiß ich nicht, die Leistung ultra krass, sondern dünnen die jetzt komplett aus oder machen die halt jetzt vom Design her komplett neu. Also quasi das komplettes neues MacBook Pro oder MacBook Design hast, wo du auf einmal merkst, okay, das ist so hauchdünn, super filigran, braucht jetzt gar nicht mehr so viele Lüfter und so einen ganzen Kram und ist dann wie so ein, ja, wie so ein, weiß ich, iPad, was dünn ist quasi, mit einem super dünnen Keyboard und ist dann so voll futuristisch und total das geile Design. Das wäre jetzt natürlich auch eine Richtung, die einschlagen könnte. Genau. Und dann ist halt die Frage, ist das da, läuft das später irgendwann iPadOS auf den Dingern? Und es ist nur noch ein Betriebssystem und dann ist es wirklich eher nur eine Präferenz, will ich ein hartes Keyboard haben oder ein weiches, brauche ich Touch oder brauche ich nicht. Aber ja, so von und wie viel Leistung brauche ich vielleicht noch? Mhm. Aber das ist, glaube ich, auch einfacher für Apple dann. Dann haben sie nicht mehr so viele Betriebssysteme, die sie parallel pflegen müssen. Und die Chips sind dann quasi, oh, wir haben dreimal die Apple-Chips, die einen in Hardcore gut und die anderen ein bisschen abgestuft. Und dann hast du einfach nur noch, okay, was für ein Gehäuse willst du die reinklatschen?
Ja, und wie viel Akkulaufzeit im Vergleich zu Leistung willst du quasi haben, ne?
Ja, ja. Ja. Ich bin, glaube ich, eher so, oder wir sind eher die User, die sagen, ja, wir brauchen jetzt nicht das High-End-Ding mit der Hardcore irgendwie Performance. Von daher, glaube ich, könnten wir so die Kategorie fallen, die dann mit so einem iPad gut klarkommt, so von der Leistung her. Aber die Frage ist halt, dann will ich halt ein iPad oder will ich dann doch wieder ein festes Keyboard und haben und so.
Die haben ja ganz am Anfang haben die irgendwie so eingeleitet in der Konferenz mit so, ja, wir wollen uns heute um eine ganz spezielle Branche irgendwie kümmern oder so. Keine Ahnung, genau wie sie es angekündigt haben. Wo ich so dachte, bitte sagt Lehrer. weil ich dachte die ganze Zeit so, das wäre so geil, wenn die es irgendwie so optimieren würden für so, sag ich mal, so educational Dinge. So, das könnte ja auch ein Fokus sein, wo sie, sag ich mal, so drauf gehen. Und genau, und weil für mich ist ja das Einzige, was gerade fürs MacBook so ein bisschen noch gerade spricht, ist eben ne, die verschiedenen Anschlüsse, dass es halt irgendwie gefühlt, für mich gefühlt robuster ist, dass ich es halt in der Schule gut irgendwie so einsetzen kann. Keine Verbindungsprobleme habe, ne? Ich kann die ganzen Adapter kann ich auch ins iPad stecken, aber ich weiß nicht, da müsste ich auch mir nochmal so einen Ständer kaufen fürs iPad, dass ich das auch noch sehen kann. Weißt du, MacBook klappe ich einfach auf, steck einen Stecker rein, fertig ist die Nummer. Ich habe das Gefühl, mit dem iPad würde ich in der Schule. Hätte ich quasi diesen coolen Vorteil, mit dem ich kann dann da so reinschreiben und den Schülern irgendwas tafelersatzmäßig bieten. Aber so für wie ich damit umgehe, habe ich das Gefühl, ist das MacBook gerade das bessere Gerät für die Schule für mich. Und genau, ich fand es ganz interessant zu sehen, was müssten die liefern, um mir zu zeigen, hey, wechsel doch jetzt zu dem Gerät oder zu dem Gerät, weil ich ja einen ganz speziellen, also für mich ist das der MacBook ja nur Arbeitslaptop und Podcast-Laptop quasi. Das heißt, alles so, was ich quasi so Funktionalitäten so damit haben will. Weil das andere nutze ich ja meinen Windows-Rechner quasi. Mhm. Und deswegen fände ich es halt total spannend zu sehen, was die quasi für diese beiden speziellen Anwendungsbereiche entwickeln oder was sie da für Mehrwerte eben dann erschaffen werden jetzt oder eben auch nicht, weil wie du sagst, die krasse Leistung ist halt nett so, wenn jetzt hier irgendwie schneller rendert oder keine Ahnung was, aber das ist jetzt in der Schule relativ egal, da sind andere Faktoren vielleicht wichtiger, so, ne? Dass man sagt, okay, weiß ich nicht, wir entwickeln irgendwas Cooles, dass du ohne Bluetooth-Chip irgendwie, dass du perfekt mit dem Beamer synchronisiert, dass das Bild direkt die richtige Auflösung hat und nicht auf einmal der Beamer sagt, Entschuldigung, leider ist Ihr MacBook zu hochauflösend. Dieser Beamer schafft diese Auflösung nicht mehr, deswegen schalten wir jetzt schwarz. Ja, schade. Ja. So, ne, deswegen, das finde ich ganz spannend, wie es so in diese Richtung eben aussehen wird.
Ja, ja, also in meinem Traum habe ich halt einfach nur noch ein Gerät. So. Ich hasse es halt einfach, unterschiedliche Geräte für irgendwelche Sachen zu haben. Ich will das einfach ärzend. Ich will einfach möglichst wenig haben. Ich will einfach nur möglichst am liebsten wirklich nur ein Gerät und das kann alles.
Mit einem so, USB-C-Anschluss und dann kauft man sich halt drei Adapter. Das ist halt blöd, aber immerhin. Dafür
verzichtet man irgendwie auf die Dicke. Im besten Fall brauche ich auch keine Adapter mehr in meinem Leben, sondern es ist
halt. Ja, klar, ich alles, meine, ne? Genau, also, das war jetzt. Du denkst noch weiter, ich war jetzt so nähere Zukunft und klar, irgendwann will ich einfach nur noch kontaktlos irgendwie, dass die Dinge funktionieren.
Ja. Ich hatte auch kurz überlegt, ob ich mein MacBook jetzt schnell noch verkaufe, damit ich quasi, also ich könnte ja für Podcasts, so könnte ich einfach, habe ich ja noch meinen Arbeitslaptop, der wird ja genauso dafür funktionieren. Ansonsten habe ich keinen Use Case gerade für mein MacBook, das steht einfach den ganzen Tag nur rum. Und da habe ich mir gedacht, okay, verkaufst es jetzt und holst dir dann irgendwann in ein paar Jahren irgendwie entweder das neue MacBook mit dem krassen Chip. Aber dann habe ich mir die Frage gestellt, was machst du dann damit? Genauso Podcasts aufnehmen wie mit dem halt auch. Oder habe ich halt einfach ein Gerät weniger und einfach eine Last weniger zu tragen. So.
Na, das Gute ist halt nicht wie ein Auto, es kostet sich ja keine Steuern erstmal so. Man könnte jetzt sagen, okay, du hast so eine Art Wertverlust. Nur, genau, die Frage ist halt, ja.
Spannend fand ich, normalerweise sagt man Apple-Geräten ja nach, die sind halt relativ wertstabil, längeren Zeitraum auch. Aber die Frage ist halt, wie viel an Wert verlieren halt die Intel-Dinger halt demnächst. Also wenn jetzt wirklich so in dem Kopf, dann ist auf einmal dieses Dogma herrscht, okay, diese Intel-Chips sind einfach scheiße im Vergleich zu den Mac-Chips, wenn die dieses Jahr rauskommen und alle sagen sich, nee, jetzt noch daran investieren, mache ich auf gar keinen Fall. Ich kaufe jetzt nur noch die Mac-Chips, dann ja, aber die Dinger jetzt relativ ausgestorben.
Demnächst. Sind die Leute, die aber sich die gebrauchten MacBooks kaufen, die sagen, ja, ich eigentlich will ich die neuen Chips und so. Also ich glaube, das sind verschiedene Zielgruppen und so. Und ich glaube, deswegen kann ich mir vorstellen, dass es trotzdem noch einigermaßen stabil bleibt. Aber keine Ahnung.
Denk ich auch. Ich musste nur letztens drüber nachdenken, weil ich habe so einen Artikel gelesen über den Osborne-Effekt. Es gab mal so einen Computerhersteller.
Das ist der Bösewicht von Spider-Man.
Das auch, aber es gab auch mal irgendwie so früher so einen Computerhersteller, der hat irgendwie ja relativ früh die ersten so PCs rausgebracht. Und die hatten dann ein Modell draußen, das war so das allererste Ding, das ging richtig durch die Decke, alle fanden es richtig geil. Und dann hat der Chef angekündigt, ja, in 1,5 Jahren oder nächstes Jahr bringen wir noch ein viel geileres Ding raus. Das wird unser erstes Gerät voll in den Schatten stellen. Mhm. Und dann hat keiner mehr das erste Gerät gekauft und haben sie aufs zweite gewartet. Und dann sind die pleite gegangen auf dem Weg dorthin. Und jetzt war es halt auch, glaube ich, so ein bisschen schwierig. So, deswegen haben die auch gesagt, ja, die Chips und so, wir haben ja gar nichts zur Performance oder so gesagt. Die haben jetzt nicht gesagt, unsere eigenen Chips werden die Intel-Dinger komplett in
Grund und haben ja sogar eher noch gesagt, wir haben sogar noch Intel-Laptops, die noch dieses Jahr rauskommen werden und auch nächstes Jahr. Wir haben noch was in der Pipeline und so weiter. Ne?
Genau,
und
ich glaube, die haben so ein bisschen Angst auch davor, so fuck, man, wenn wir das jetzt ankündigen und das zu geil alles reden und denen verraten, was unsere MacBooks Ende des Jahres können werden, die eigenen, dann habe ich Angst, dass vielleicht nächstes Quartal ziemlich scheiße aussieht, was die MacBook-Sales angeht, weil halt keiner mehr noch ein MacBook mit Intel-Chips kauft und die sich alle denken, ich warte bis Ende des Jahres, gar kein Problem, die 3 Monate, easy. Ich glaube, das schwingt da so ein bisschen mit und ich bin echt gespannt, was die da rausholen können. Und ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass das wirklich geil sein wird. Und man sich dann
vielleicht auch denkt, ganz cool.
Ah, diese Intel-Laptops kannst du echt die Tonne klopfen, die können gar nichts mehr. Aber wird nicht so sein, aber das ist ein bisschen meine Fantasie, die da mitschwingt. Ja.
Was ich noch ganz witzig fand, ich habe mir gestern noch dieses MKHB-Video angeguckt. Der hat ein Interview gemacht mit dem gut aussehenden grauhaarigen Typen. Nee, ich vergesse immer, wie der heißt. Weißt du, der?
Der Software-Chef da.
Ja, genau, der Software-Typ. Und haben so ein Interview mit ihm gemacht, wo er so ein bisschen eben so YouTube-Kommentarfragen ihm gestellt hat und auch so Sachen, die ihm selber aufgefallen sind. Und dann, ich habe mir so eine Sache im Kopf geblieben, wo er gefragt hat, wusstet ihr eigentlich, dass ihr es noch nicht geschafft habt, für iPad den Rechner, die Taschenrechner-App und die Wetter-App gibt es auf dem iPad einfach nicht? Und dann war so die Frage, warum eigentlich nicht? Und das war so witzig, weil die Antwort von dem, heißt nicht Pence, so heißt der andere, Vizepräsident. Egal. Der meinte dann so, ja, also erstmal so guckt so, oh fuck, das haben wir nicht. Also man hat so im Gesicht erstmal so angesehen, so, habe ich nie drüber nachgedacht, keine Ahnung. Und dann war so, das liegt einfach daran, wenn wir Sachen machen wollen, dann wollen wir sie richtig geil machen. Wir wollen nicht einfach nur die Rechner-App vom iPhone auf das iPad übertragen, weil das könnten wir sofort, weil das, also das haben wir ja, das ist ja, der Code ist ja da, das könnten wir sofort machen. Aber wir wollen something very special, wollen wir quasi abliefern. Und dafür sind wir einfach, da war einfach der Fokus noch nicht so drauf.
Okay. Also wenn dann richtig geil, dann sonst
gar nichts. Ja, genau, wo man so denkt, und dann war diese Community-Kommentare war so, Bruder, das iPad gibt's seit 10 Jahren. Wie lange braucht ihr, um eine fucking Taschenrechner-App richtig geil zu machen? Was ist los mit euch? Apple Silicon, aber kein Taschenrechner entwickeln können. Ja. Das fand ich ganz witzig.
Das ist lustig. Und, aber es ist auch ungewohnt, dass die, oder? Also Apple macht doch sonst nicht so diese so Interviews und so ein Shit, ne?
Ich glaube, mit MKHB glaube ich tatsächlich schon so ein bisschen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr sympathisches und auch ganz ehrliches, cooles Interview, weil er nämlich dann auch so, weil MKHB auch so gefragt hat, ja, was hier mit dieser Cross-Plattform, also auf einmal Google Mail und so, was ist da los, ne? Und dann hat er halt echt das ganz cool erklärt, so dass man eben auf die Fans, das ist ja bei Apple immer so, ne, auf die Fans gehört hat. Und die haben sich das halt gewünscht und hat man das dann reingebaut, weil ganz ehrlich, so einen richtigen, also viel bringen tut das denen jetzt, sage ich mal, nicht. Das macht jetzt nicht das, also nicht die Apple-Marke stärker, sondern es ist eigentlich eher, okay, was wollen die Leute haben? Weswegen könnten sie vielleicht zu anderen Produkten wechseln und deswegen bieten wir es jetzt einfach quasi mal an. Aber hat dann auch ganz gut erklärt, diesen Punkt mit, naja, wir wollen aber immer gucken, dass wir noch wissen, was die Leute ziehen wollen und so weiter und so fort, weil er nämlich gefragt hat, okay, warum macht ihr nicht auch gleichzeitig Google Maps als Standard und so? Ja. Oder als Auswahlmöglichkeit für Standard-App? Und dann meinte er auch so, ja, das will halt zu viel. Also so nach dem Motto, das ist halt nicht so gefragt erstens. Und zweitens wäre es halt quasi auch nicht so gut zu vereinbaren mit diesen mit den Sachen, die sie irgendwie sich vorschreiben.
Ja, ich glaube aber auch, dass wenn du Google, also wenn du Apple Maps nimmst als Produkt, wenn du jetzt an selbst, also wenn an Apple Auto-Projekte denkst oder an diese Navigation in der Brille und so, Damit du das halt geil machen kannst, brauchst du halt viele User am besten, von denen du lernen kannst, wie die solche Produkte verwenden. Und das ist ja irgendwie ein, ich sag mal, eigentlich schon was wert. Ne? Also Apple denkt so, wenn wir eine geile Maps-App haben, dann kann die uns irgendwann mal carryen. So. Bei einer Mail-App ist es scheißegal eines Tages. Ich glaube, auch Browser haben die aufgegeben und gesagt, naja, ob wir den Browser kontrollieren, das ist jetzt so. Also da ist auch vielleicht der Druck am größten. Aber bei so Maps, glaube ich, ist einfach da noch das Potenzial für die Zukunft so groß, dass sie das nicht aus der Hand geben wollen, indem die sagen, nutzt jetzt alle Google Maps, dann ist halt das Produkt tot. Glaube ich.
Ja, das fand ich auch ganz cool, als sie diese neue Maps-App quasi angekündigt haben oder das aufpolieren. Dachte ich mir erstmal so, ihr scheiß Blender, aber auch ein bisschen geil. Weil sie haben ja so gezeigt, so, du hast jetzt so Bike-Routen mit drin, also Fahrradrouten mit drin. Und dass dann so da mit drin ist, dass da eine Treppe ist, dass du die Treppe, das Fahrrad die Treppe hochtragen musst und so. Da dachte ich mir so, geil. Also, wenn Wegführung wirklich so smart ist, dass sie selbst Treppen wissen, wo die sind und dass du dein Fahrrad da hochträgst und das schneller ist als der andere Weg, ist halt mega geil. Aber natürlich ist das nur für, sag ich mal, die drei großen Städte, also wie San Francisco, Los Angeles und keine Ahnung was erstmal. Und das wollen die halt über auf die großen anderen Städte ausrollen und so, dass das halt flächendeckend erstmal so ist. Nee, das ist, glaube ich, noch ein bisschen Traumvorstellung.
Ja, aber sowas wie Köln wird halt niemals kommen. So.
Genau.
Wenn dann Berlin, dann ist das Ding mal durch für Deutschland, ja.
Ja, genau. Und das fand ich so, eigentlich von der Möglichkeit her, was dann da drin ist, mega geil. So von wegen, auch wenn du hast die Brille eben ins Spiel gebracht, ne, voll coole Idee. Aber das sind halt so Features, die werden wir hier erstmal nicht so schnell haben. Oder zum Beispiel, was ich auch cool fand, was ich ja mit Elsa jetzt quasi auch habe mit dem Auto, dass du halt, ne, dass halt Apple CarPlay jetzt da hingeht und sagt, okay, wir können jetzt einfach hinkriegen, dass wir für alle Keyless Driving irgendwie ermöglichen. Ne? Ihr müsst einfach nur Apple CarPlay nutzen und dann könnt ihr mit eurem Handy einfach das Auto aufmachen und so Sachen. Und irgendwie dann aber sagen, naja, ab dem neuen BMW S837, wo man sich denkt, ja, okay, das Auto ist halt wahrscheinlich fucking teuer, kauft sich jetzt erstmal keiner, das heißt, dass das Standard, sag ich mal, ist wahrscheinlich in 5 Jahren der Fall oder so.
15
Jahre überhaupt. Ja, genau. Und deswegen so die Idee finde ich cool, aber da denke ich mir, dann denkt man sich so, also da, bei manchen Punkten dachte ich mir halt so, die Ideen sind cooler, als dass man sich jetzt
denkt, Alltagsspürbar wird.
Genau, im Alltagsspürbar, das trifft es ganz gut.
Ja, das stimmt. Ja, das ist halt, aber deswegen finde ich das auch so ein bisschen, da kommt der so ein bisschen der Nerd dann auch in einem durch. Man guckt es an und stellt sich dann parallel die Zukunft vor, den Alltag vor, wie es plötzlich ganz anders wäre. Und dann einen Tag später ist man da und denkt sich so, ja, es hat sich eigentlich gar nichts geändert. Ich bin immer noch so ein Trottel wie vorher und ich mache die gleichen Sachen auf die gleiche Art und Weise, wie ich es vorher gemacht habe.
Ich dachte, genau, nur weil wir gerade noch dabei sind, den Messenger zum Beispiel finde ich auch ganz coole Sache. Also, wo man sich auch denkt, naja, hat man über WhatsApp geklaut, aber dass man jetzt mittlerweile fucking Sachen anpinnen kann. Was hatten wir ja immer besprochen, ne? Dass wir halt dann nicht Sachen als ungelesen markieren können und so. Und endlich ist es halt drin, wo man sich denkt, lange überfällig eigentlich, aber ist jetzt drin. Und um gleich wieder den Kontrapunkt zu spinnen, also erstens noch zu sagen, cooler wollen die auch so Gruppenkonversationen quasi machen in Messages, in iMessage. Aber gleichzeitig, wenn du morgens aufwachst, denkst du, ja, ich bin halt nur in fucking WhatsApp-Gruppen. Das bringt mir alles nichts, diese geilen Features.
Ja,
dieses Taubstummen-Feature, diese ganzen mal geilen Sachen.
Alle aus diesen WhatsApp-Gruppen einfach rausgehen
ganz und
einfach
nur
noch iMessage nutzen. Es geht mir echt
ganz ehrlich.
Was soll das denn?
Ja, weil diese Features fand ich dann so geil aus. So, dass halt, ne, dass du dann da drin noch so Einzelkonversationen dir anzeigen lassen kannst und dass du irgendwie da oben dir angezeigt wird, wer als letztes geschrieben hat oder wer am meisten geschrieben hat und keine Ahnung was und so. Fand ich mega die coolen Sachen, wo ich so dachte, ja, werde ich niemals erleben. Außer in der Gruppe mit dir und Chiara, wo wir einmal im Jahr drin schreiben, wenn wir essen gehen wollen oder so.
Ich nerv das, wenn das jemand gelöst bekommt, ist geil. Mich nervt, dass es zu viele so Nachrichten, also ich habe zu viele Konversationen in zu vielen irgendwelchen Apps, die mich einfach, ich hasse es, dass ich Mails, Slack, iMessage, WhatsApp, Instagram, es ist einfach nervig. Ich will einfach nur auf eine Art und Weise mit Legend kommunizieren. Punkt.
Nämlich gar nicht.
Nämlich gar nicht. Nee, aber zur Not, ich wäre auch dafür, man geht wieder weg und schreibt nur noch E-Mails. Nur noch E-Mails. Ist mir scheißegal. Hauptsache, wenn ich mit Menschen reden will, gehe ich ja fucking Mail und dann schreibe ich da hin und her. Und ich habe dann alles an einem Ort und wenn ich was suche.
Ich weiß
gar nicht. Ja, stimmt, du hast mir aber das coole Bild geschickt. Ja, warte, war das bei WhatsApp? War das da? Ja. Keine Ahnung.
Ist es da, wo es automatisch drin runtergeladen und gespeichert wird? Oder muss ich extra noch mal in iMessage reingehen, weil der nicht automatisch Bilder runterlädt? Oder blablabla. Ja.
Es ist einfach anstrengend. Ja.
Aber ich glaube, dann haben wir sonst soweit, glaube ich, die meisten Sachen so abgedeckt. Cool war noch, sorry, ich fand die Konferenz echt sich ganz cool, dass die jetzt hier dieses Scribble mit dem Stift, mit dem iPad, mhm. dass die halt jetzt Handschrift angeblich sehr, sehr gut erkennen wollen, dass du halt eben auch quasi Handschrift markieren kannst, kopieren kannst und ausschneiden kannst und so weiter und so fort, was halt sonst mit so Handschrift nicht so gut funktioniert und dass du halt den Stift mhm. nicht mehr zur Seite legen musst und, sag ich mal, in die Google-Leiste auch einfach handschriftlich reinschreiben kannst und der trotzdem das quasi in eine normale Internetseite überführt und so. Das finde ich irgendwie noch ganz cool, dass es einfach möglich ist. Da war ich so technisch mhm. einfach ein bisschen fasziniert von, dass das so gut funktioniert. Also je nachdem, welche Handschrift. Bei meiner Handschrift weiß ich nicht, ob das funktioniert. Aber das fand ich irgendwie noch ein cooles Feature.
Auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt, das mal auszuprobieren. Mhm. Das würde ja vielleicht dazu führen, dass du dann wieder ein iPad so nimmst und die ganze Zeit mit dem Stift arbeitest mhm. und den nicht mehr permanent ablegen musst. Weil das ist, glaube ich, so der größte Schmerzpunkt aktuell für mich beim iPad, wenn ich jetzt überlege, will ich das als mein Hauptcomputer nutzen oder nicht. Du bist irgendwie, also ich bin die ganze Zeit beschäftigt mit, oh, du musst dann doch mal Touch drücken, dann mhm. Tastatur, dann Touch, dann mal Stift. Und dieser ständige Wechsel, der nervt einfach ohne Ende. Und ich find's halt, entweder ist es halt so geil, dass du sagst, ich nehme nur noch den Stift in die Hand und arbeite jetzt mit dem Stift die ganze Zeit, mach meine Notizen, browse im Browser mit dem Stift, navigiere mit dem Stift. Oder ich leg den Stift zur Seite, lass Touchpad Touchpad sein und bin nur noch mit Tastatur und diesem Trackpad unterwegs. So wie in meinem Laptop halt auch. Aber dieses Hin- und Herspringen, das kostet einfach super viel Zeit.
Ja. Und eine letzte Sache, wirklich letzte, one last thing, was ich gut finde, was ich auch im Alltag merken werde, ist so ein bisschen wie das kleine Feature von dir mit den AirPods, ist für mich, dass wenn ich aus Versehen zu lange auf meinen Button rechtsklicke und Siri angeht, nicht alles ausblendet und einfach mein Handy stirbt gefühlt, bis ich halt sage, nein, jetzt lass mich in Ruhe, Siri, so, sondern dass halt Siri jetzt nur noch so ein kleines, unauffälliges Ding unten sein wird, hochploppt und quasi nicht der Bildschirm hinter ausgeblendet wird. Genauso, wenn Anrufe kommen. Wenn, keine Ahnung, du mich anrufst und FaceTimes, ist nicht der ganze Bildschirm weg und alles ist tot, alles pausiert, sondern ich kann, das kommt so klein oben und ich kann es annehmen, ich kann es wegdrücken und so weiter und so fort. Das finde ich noch ganz cool, so im alltäglichen Gebrauch, dass halt nicht immer dein ganzes Handy gefühlt abstürzt, wenn halt ein Anruf reinkommt oder so.
Ja, das stimmt. Das finde ich ganz gut. Weniger so in your face dann, ne?
Dass du mehr so diese Layer-Arbeit hast, dass du nach dem Motto, es funktionieren verschiedene Layer übereinander und dass die eine immer alles dominieren muss, weil einfach das jetzt wahrscheinlich technisch möglicher ist. Und so.
Ja, ich glaube, viele der Designentscheidungen gehen tatsächlich so ein bisschen in die Vorbereitung für ein neues Interface, tatsächlich Richtung Brille.
Erzähl noch mal kurz von der Brille. Ich habe noch überhaupt gar nichts von der Brille gelesen. Seit Google Glasses auch irgendwie nicht mehr Thema ist, oder die Snapchat-Brille und so. Also ich habe von der Apple-Brille überhaupt nichts mehr gelesen.
Ich habe nur mitbekommen, es soll relativ günstig sein, das Ding. Soll so gut wie gar nichts können. Die einzige Funktionalität, die ich jetzt mitbekommen habe, war, das zeigt dir halt im Glas halt bestimmte Informationen an. Also Benachrichtigungen oder was auch immer. Navigation, so ein Kram. Du sollst auch keine Kamera in der Brille haben. Maximal so ein LiDAR-Sensor, dass du quasi Sachen irgendwie, dass du Distanz irgendwie erkennst. Genau. Und es soll halt komplett von deinem iPhone halt auch quasi gesteuert werden, sinngemäß. Mhm. Also, wenn man so möchte, ist es wie die erste Apple Watch, die so alleine gar nichts kann, außer halt dir Sachen anzuzeigen. Und das ist so, oh, ich krieg eine Benachrichtigung, ich kann mal einen Anruf annehmen. Mhm. Und so wird die Brille, glaube ich, auch im ersten Schritt funktionieren. Du hast halt einfach, das zeigt dir Dinge an. Und du kannst damit irgendwie vielleicht maximal irgendwie Sachen wegwischen, so nach dem Anruf kommt rein. Das ist so, also weißt du, sinngemäß wie beim iPhone jetzt, oh, es kommt so ein Anruf reingeflogen, dann siehst du, wer ich anruft und wisch den quasi weg.
Witzig, wenn man so die Augen rollen muss, um dann die wegzuwischen oder so.
Ja, oder einfach zwinkern oder ja, so, keine Ahnung. Also ich glaube, es wird wie so die erste Apple Watch, so von der Funktionalität her, dass es alleine halt nichts kann, außer halt dir Informationen anzuzeigen. Und ich kann mir halt vorstellen, dass die dann peu à peu das halt so entwickeln, so im Sinne von, okay, jetzt kann die Apple Watch vielleicht auch das Ganze steuern und dann irgendwann mal kann die Brille alleine, hat eine eigene SIM-Karte oder brauchst du noch eine Brille tragen, hast du gar keine Geräte um dich herum.
Bist du dieser Glasses-Dinge-Sache so ein bisschen mehr drin im Sinne von, was ist eigentlich, wenn Leute wirklich eine Brille brauchen? Gibt es diese Dinger mit Stärke? Wie ist das?
Also es gibt quasi, es gab mal angeblich so ein Leak vom Preis her. Die soll irgendwie 500 Euro kosten oder 500 Dollar plus das, was du für die Gläser brauchst.
Aber das heißt, entwickelt Apple die Gläser Oder spielen die das durch irgendwas nicht auf normale Gläser drauf quasi? Dass halt du sagen kannst, ich will mein.
Das weiß ich okay. exakt nicht. Ich kann mir halt vorstellen, dass die, entweder kriegst du das komplett von denen, dass die dann sagen, hey, das sind unsere Partneroptiker, die bauen dir halt dann irgendwie deine Sehstärke ein. Oder das ist irgendwie so ein Projektor, der das drauf spielt, oder das ist so spezielle Apple-Gläser, keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder ob Apple die quasi wie so ein, also ob du im Apple Store jetzt auch einen Sehtest machen kannst, keine Ahnung, was es dann sein
weil
wird.
Das fände ich halt noch spannend, weil das wäre ja so ein bisschen so ein Dealbreaker, weil ich glaube, viele, wie soll ich sagen, haben so den Optiker ihres Vertrauens, der schleift denen die Gläser seit 70 Jahren und der schleift die, wie sein sollen, und du hast irgendwie Hornhautverkrümmung und das muss irgendwie voll angepasst werden. Und dann ist die Frage, ob quasi Apple so diese Expertise hat, dass sie es auch hinkriegen, oder ob die halt sagen, von allein von der Entscheidung her, naja, wir stellen das Gerüst mit irgendwie, wie auch immer, der Funktion, das da drauf zu spielen, aber ihr könnt Gläser nehmen, welche ihr wollt, ist halt scheißegal. Das wäre, glaube ich, noch spannend für manche Leute.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du quasi, du musst da, um die zu kaufen, musst du vielleicht auch mit einem fertigen Rezept, also mit einem Sehtest kommen oder so, also mit einem Sehtestergebnis kommen. Du sagst, das sind so meine Konfigurationen. Dann bestellst du die und die haben irgendwen, der die Gläser halt schleift, so. Und fertig macht. Ich meine, die meisten Optiker machen es, also die machen es ja nicht selber, also sie schicken das irgendwo weg und dann kommt es zurück und dann ist das halt die fertige Brille. Ich kann mir vorstellen, dass die das nicht aus der Hand geben, dass du quasi zu Fielmann plötzlich gehst und Fielmann macht die Gläser und baut die ein, weil beim Einbau vielleicht irgendwas kaputt geht und die sicherstellen wollen, dass es halt einfach geil ist. Ich glaube, das machen die schon noch selber. Also kann ich mir, also würde ich jetzt glauben, dass die das nicht aus der Hand geben. Und ich glaube aber, die machen nicht den Teil des Arztes oder des Optikers zu sagen, du hast eine Hornhautverkrümmung von so und so viel Prozent, wie auch immer. Ich glaube, du musst einfach sagen, das sind meine Werte, bau das bitte ein.
Vielleicht einfach in die Health-App speichern, deine Daten, und dann kann das automatisch ausgelesen werden. Ja. Interesting. Ich hoffe, das war jetzt, wahrscheinlich war es für viele ein bisschen zu viel Apple rumgenörde.
Vielleicht.
Aber ihr seid das ja gewohnt. Das ist ja jedes Jahr zweimal, glaube ich, immer so. ja, das sind nur so ein bisschen Einblicke in das, wie wir es einschätzen. Ja, ich fand es auf jeden Fall spannend. Also ich weiß nicht, ich war irgendwie lange von so einer Entwicklerkonferenz nicht mehr irgendwie so ein bisschen angefixt, weil ich so dachte, so viele Kleinigkeiten, wo ich dachte, dass die irgendwie cool sind. Egal, ob es jetzt irgendwelche Filmvorstellungen waren oder Spielevorstellungen oder sonst irgendwas in anderen Konferenzen, die man jetzt so in letzter Zeit gesehen hat, Corona-bedingt. Zum Beispiel die neue PlayStation. Ich weiß, da haben wir, glaube ich, gar nicht drüber gesprochen, aber da gab es ja auch das Ankündigungsvideo. Ja. Und das war jetzt nicht so special, und da dachte man sich so, oder dachte ich mir so, viele coole kleine Dinge, die irgendwie cool werden könnten. Bisschen Dreamer.
Frage, wirst du dir die Beta installieren?
Ja, hundertprozentig. Ich habe schon die ganze Zeit geguckt, weil ich habe schon gelesen, es gab schon Beta-Zugänge, und da dachte ich mir so, ah fuck, aber nur Beta-Entwickler-Keys quasi. Und irgendwo Mitte Juli soll, glaube ich, die Open Beta kommen. Also die,
nee, auch die Closed. Hast du dir auf dem iPhone installiert oder nur
ja,
auf
so Geräten,
die du wirklich nicht. Ja, komplett.
Ja, klar, ist mir scheißegal. Ja. Ist mir scheißegal.
Ja, ich glaube, ich mache das auch. Ich habe Bock zu warten.
Weil die MacBook-Daten sind eh gesichert in der Cloud, so die Schulunterlagen-Sachen, so, die habe ich eh alle quasi gesaved. Das heißt, selbst wenn da irgendwie, dann mache ich halt ein Backup so. Und beim Handy, scheißegal.
All in, ja. Ich bin gespannt auf dem iPod auf jeden Fall, weil da
ist auf dem iPod. Egal.
So, auf dem iPad auf jeden Fall. Mal gucken, ob ich es aufs Handy packe. Wäre halt kacke, wenn es dann auf der Arbeit die ganze Zeit abstürzt und denkst, oh, ich kann nicht mehr telefonieren, ich habe die Beta installiert.
Ist halt dann ein bisschen Early Adopter, sorry.
Ja, sorry, ich bin's cool. Aber dafür kann meine Maps-App jetzt folgendes. Ich kann nicht so mit dir telefonieren, aber ich sag dir, wo du am besten mit deinem Fahrrad langfährst.
Ja. Genau. Das, ja. Okay.
Guti,
dann. Jetzt sind Ferien übrigens. Ich habe jetzt Ferien. Das heißt, ich habe Zeit. Das wird toll. Mal gucken.
Also Max lässt wieder Bart wuchern.
Oh ja.
Ferienbart steht hier dann.
Ja. Oh ja, oh ja.
Das ist sehr cool.
Genau, wir können ja mal, nächste Folge ist ja dann nicht Apple-branded.
Sondern klingt so, als wäre Bart-branded.
Genau, ich würde eher sagen, vielleicht Ferien-branded. Da können wir ein bisschen gucken, wie wir jetzt die Ferien angehen. Also meine Ferien angehen.
Haut zu Sommer in und, Corona-Zeit.
Genau, und du wolltest ja auch mal ein bisschen Urlaub nehmen jetzt in Zeit. Das heißt, wir können mal gucken, was da so ansteht und was wir auch so Wilma-mäßig vielleicht machen können.
Stimmt, da kann man die Zeit ja auch sinnvoll nutzen und nicht nur Netflix gucken den ganzen Tag.
Korrekt.
Yes. Ich bin gespannt, ich freue mich auf die nächste Folge.
Yes, ich mich auch, jetzt schon. Okay. Dann,
alles klar.
Peace out.
Macht's gut. Ciao, Kakao.